Herzlich
willkommen
bei Blutrausch,
ein Podcast
zweier alter
Freunde.
Gott, bodenlos ist das hier mit euch, bodenlos dieser Einstieg.
Das ist nicht bodenlos, das ist eine Übungssache.
Ich habe mich so auf den Moment gefreut, wo ich sagen kann, ich bin nicht Fabian und ich bin auch nicht Daniel.
Aber wer bist du dann?
Ich bin Steffen, guten Abend, ich freue mich hier zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Sehr geil. Letztes Mal noch krank, entschuldigt, gelben Zettel vorgezeigt und heute quasi weg.
Ja, dem Tod so gerade nochmal von der Schippe gesprungen.
Ja, Männergrippe oder was?
Ja, eine fiese Abfolge von Erkältung, Corona, einer bakteriellen Racheninfektion, diversen Packungen Antibiotika, zwischendurch noch ein Verdacht auf eine Herzmuskelentzündung, aber... So schnell gebe ich den Löffel nicht ab.
So muss das sein. Wir freuen uns, dass du da bist. Und es ist ja, glaube ich, gerade mal eine Woche her oder so, als wir aufgenommen haben, Fabian, ne?
Ja.
Und da ich die Folge auch jetzt vor ein paar Tagen erst im Auto gehört habe, es kommt mir vor wie gestern, dass wir einfach drüber gesprochen haben, dass es dir nicht gut ging. Und umso cooler ist es, dass du jetzt wieder fit bist und wir gemeinsam die Folge aufnehmen können.
Das war ein total abgefahrener Moment, weil ich habe dem Fabian schon öfter erzählt, dass ich euch vor allen Dingen auf meinen Pendelfahrten zur Arbeit höre, aber manchmal eben auch abends zum Einschlafen. Und ich habe dann die letzte Folge gestartet, habe mich in meine Decke gekuschelt und dann kamen diese wirklich sehr netten Worte an mich gerichtet. Da hatte ich einen kleinen emotionalen Moment. War schön.
Sehr gut. Emotionale Momente sind unsere Spezialität.
Ja, nein, das war wirklich, das war sehr schön. Also.
Es ist einfach so entspannt, euch beiden beim Unsinn labern zuzuhören und dabei meinen Rotwein zu schlürfen und einfach hier total entspannt zu sein, weil ich heute nicht vorstellen muss. Und ich bin aus noch einem Grund total entspannt mit meinem Rotwein hier zurückgelehnt, weil diese Zuhörerfolgen sind ja immer so ein bisschen eine Wundertüte. Man weiß nie so richtig, was auf einen zukommt. Wir kennen die Leute ja in der Regel nicht. Steffen kenne ich tatsächlich. Daniel und ich haben bald 20-Jähriges. Steffen und ich haben tatsächlich 15-Jähriges, also auch schon ein paar Tage, die wir uns kennen. Und ich habe in den letzten Wochen miterlebt, wie akribisch und detailverliebt du dich auf die heutige Aufnahme vorbereitet hast. Also ich bin heiß wie Frittenfett auf heute und weiß, dass nichts schiefgehen kann.
Ja, damit liegt die Latte leider ziemlich hoch. Wahrscheinlich wird nachher die Community, hallo erstmal, nachher sagen, ja, dass sie maßlos enttäuscht sind aufgrund von diesem langweiligen, ätzenden und komplett unnötigerweise in die Länge gezogenen Fall.
Das glaube ich nicht. Unsere Community ist auf jeden Fall sehr cool. Und zum Thema lockeres Reden über Blödsinn am Anfang. Man muss, also für euch da draußen, wir hatten uns heute verabredet zu einer gewissen Uhrzeit. Und wie ihr uns kennt, war es nicht um 14 Uhr mittags, nachmittags. Es ist schon irgendwie ein bisschen später. Und wir haben jetzt original fast 1,5 Stunden oder so einfach so gequatscht. Oder sagen wir eine Stunde, nachdem wir die technischen Probleme behoben haben. Und dann zwischendurch auch mal auf Record gedrückt, damit es auch mal losgeht.
Ich hatte gerade auch so einen Moment, wo ich dachte, wir dürfen nicht den Punkt verpassen, an dem wir einfach mal über den Fall reden. Weil wenn das, ja. Ich traue uns das ohne weiteres zu, dass wir dann um 2 hier sitzen und sagen so, jetzt könnten wir langsam zum Fall kommen. Aber vielleicht wird das ja auch so ein richtiges Late-Night-Special, was dann einfach mal 3 oder 4 Stunden geht.
Ja,
das wäre mal was.
Ich hätte im Vorfeld gedacht, dass der Fall das nicht hergibt. Ich kenne den sehr, 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 sehr oberflächlich. Hab mich aber dann nicht mehr eingehender mit dem befasst, weil ich ja wusste, dass du ihn machen möchtest. Und du hast ja dann jetzt die letzten Tage so ein bisschen durchblicken lassen, dass der vielleicht doch ein bisschen mehr Substanz hat, als ich vielleicht so im ersten Moment gedacht hätte. Also auch, weil man so ein bisschen spekulieren kann. Also ich kann kurz vorwegnehmen, ich hoffe, das ist okay für dich, es ist ein Cold Case. Ich bin sehr gespannt, ob das hier ein Late Night Special wird, weil wir die Detektivmützen aufhaben und spekulieren. Aber bevor wir da einsteigen und irgendwie du das Heft übernimmst, möchte ich mich noch bei jemand anderem bedanken. Denn du bist zwar heute unser Gast, der den Fall präsentiert, aber ich möchte mich bei Mike vom Licht ins Dunkel Podcast bedanken. Denn dem haben wir eine Premiere zu verdanken, nämlich dass wir heute zum allerersten Mal bei Blutrausch zu dem Fall Ermittler-O-Töne einspielen können, um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassender und plastischer zu präsentieren. Ganz, ganz großer Dank an Mike, dass du so Material mit uns teilst. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, geil. Also ich bin echt, echt gespannt, was da heute passiert.
Das ist wirklich richtig schön. Mike, vielen lieben Dank. Schöne Grüße gehen raus.
Ja, dem schließe ich mich nahtlos an und ich hatte gerade das Gefühl, dass auch Fabian einen emotionalen Moment hat.
Ich glaube auch, zum Thema emotionale Momente mit Fabian, die bekommen wir heute, und das wisst ihr natürlich auch nicht, damit ihr ein bisschen näher dran seid an dieser Folge. Wie ihr merkt, wir sind sehr gut gelaunt. Heute haben wir das Vergnügen, dass Fabians Kamera endlich den Virus verloren hat und auch virenfrei ist, quasi auch gesundet ist, wenn man so möchte. Und insofern sehen wir uns die ganze Zeit. Das ist voll strange, aber irgendwie auch cool. Emotional.
Ich glaube, er hat mir gegenüber so getan, als ob das Problem seit Ewigkeiten behoben wäre.
Das Problem ist behoben, seit ich den Laptop besitze. Und wir nehmen ja seit einiger Zeit mit einem anderen System auf und da konnten wir uns auch immer sehen. Also zuletzt haben wir es eigentlich nur nicht gemacht, weil Daniel nicht wollte. Also,
Ist doch nicht wahr.
dass mir hier der schwarze Peter so dreist und schamlos zugeschoben wird, ist eine Frechheit, eine absolute Bodenlosigkeit, die ich jetzt hier beantworten werde, indem ich mir noch einen Wein eingieße.
Ja, die Virusnummer
Mach
glaubt dir eh
das.
keiner.
Ich habe auch nie erzählt, dass es ein Virus war. Das
Okay,
ist auch schon wieder das Propaganda und Fake News. Also das ist
Was heißt hier Fake News? Ich habe es ein bisschen ausgeschmückt. Also, du hast von irgendwelchen Computerproblemen oder sowas erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war.
ja, wir klären das dann zum Ende der Aufnahme gegen 3 Uhr, 3:30 Uhr so ungefähr.
Genau. Genau.
Ja, meine Lieben, seid ihr
Möchtest du
startklar?
direkt einsteigen? Ja, bist du
Wir sind
ready?
auf jeden Fall.
Cool.
Ich bin ready. Okay. Wir werden das heute Abend so machen. Ich stelle euch beiden gleich den Fall vor. Es ist, wie gesagt, ein Cold Case. Es gibt von mir alle wesentlichen Fakten und Abläufe, die da sich damals so zugetragen haben. Es gibt bei diesem Fall eine Handvoll offener Fragen, die sich aufdrängen, über die ich auch gerne mit euch sprechen würde. Und es gibt auch ansatzweise so ein paar Thesen, die eine mögliche Erklärung liefern, über die stolpern wir aber zwangsläufig. Einsteigen würde ich gerne mit einem kleinen Bonbon, was ich dem Fabian schon mehrfach angekündigt habe. Er weiß nicht, was es ist, außer dass es ein kleiner Audioschnipsel ist. Und den spiele ich euch jetzt vor.
Ich will das nicht.
Ich mache, was ich will.
Ich habe Angst.
Ich werde dich töten.
Ich will hier weg.
Ich bringe dich um.
Ich verliere den Verstand.
Ich habe alles, was ich brauche.
Ich habe Schmerzen.
Ich verschwinde.
Ich bin tot.
Wer bist du?
Identify me.
Das musst du jetzt mal erklären.
Was muss ich dir erklären?
Was es damit auf sich hat.
Genau, dieser kleine Audioschnipsel endet ja eben mit Identify Me. Darum geht es heute. Ich werde gleich erklären, was dahinter steckt, hinter Identify Me. Das Besondere an dieser Aufnahme ist, dass ich die am Fundort der heutigen Leiche aufgenommen habe. Das heißt, ja, es gibt in unserem Fall heute eine Leiche, die ist bei mir in der Nähe meines jetzigen Wohnortes gefunden worden. Und ich bin mit meiner Frau an diesem Fundort der Leiche gewesen. Ich weiß ziemlich genau, wo sie gefunden wurde. Und da haben wir diesen kleinen Schnipsel aufgenommen. Dachte ich mir, könnte ein schöner Einstieg sein in diese Folge.
Fettes
Ja,
Intro.
auf jeden Fall.
Um das jetzt kurz nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer dann nochmal kurz zusammenzufassen. Also, Steffen stellt also quasi ganz, ganz kurz Identify Me vor. Das ist eine europaweite Kampagne, also speziell in den Benelux-Ländern und Deutschland, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da soll es aber nur am Rande drum gehen, einfach, dass ihr wisst, worum es da geht. Und er stellt dann aber einen Fall vor aus dieser Kampagne, der sich halt in seiner Nachbarschaft zugetragen hat. Und auch hier empfehle ich nochmal für alle, die ein umfassendes Bild von Identify Me haben wollen, eben alle Fälle abgebildet, eben mit Ermittlertönen. Licht ins Dunkel, Mikes Podcast, denn der hat da eine Reihe drüber gemacht. Wir greifen das jetzt hier so im Gesprächsformat auf mit jemandem, der eben ortskundig ist. Mike hat alle Fälle so ein bisschen kompakter präsentiert. Also wenn ihr ein umfassendes Bild haben wollt, schenkt dem guten Mann euer Ohr. Geil, Steffen, jetzt
Unbedingt
sorry.
mal reinhören. Ja.
Es war ein absolut krasses Gefühl, an diesem Ort zu sein und genau an der Stelle zu sein, an dem die Leiche damals gefunden wurde. Zu der Örtlichkeit selber erzähle ich später noch ein bisschen was. Erstmal geht es um Identify Me. Daniel, hast du von dieser Kampagne schon mal gehört?
Ja, über Licht ins Dunkel. genau. Also ich bin vertraut mit der Materie.
Gut, dann halten wir das auch möglichst kurz. Also Identify Me ist eine grenzübergreifende Kampagne der niederländischen, belgischen und deutschen Polizei, bei der es eben darum geht, 22 ungeklärte Frauenmorde aufzudecken. Die Morde liegen teilweise über 35 Jahre zurück und gemein haben sie, dass es bei keinem Mord gelungen ist, die Identität der Frauen zu ermitteln. Das Bundeskriminalamt gibt auf der Internetseite dazu an, eine Feststellung der Identität war nicht möglich. Es gibt keine Verbindung zwischen Opfern und möglichen Vermisstenfällen. Auch internationale Fahndungen und DNA-Abgleiche brachten keine Ergebnisse. Man erhofft sich mit der Kampagne, Verwandte, Bekannte, ehemalige Weggefährten zu erreichen, die sich dann nach all den Jahren melden, um die Opfer zu identifizieren, um den Frauen am Ende einen Namen zu geben und damit auch ihre Identität zurückzugeben. Die Idee entstand 2022 bei der niederländischen Polizei, da man sich da die Frage gestellt hat, wie man nach all dieser Zeit noch an neue Hinweise kommen kann. Und die niederländische Polizei, Politiedienstenzentrum, kontaktierte nach, es wird noch schlimmer, gleich kommt die belgische Polizei. Also, Politiedienstenzentrum. Die Menschen, die besser Niederländisch sprechen, mögen mir verzeihen, wenn sich das grauenhaft anhört.
Ja, irgendwo werden gerade Fackeln angezündet, um dich aus der Stadt zu treiben für diese Aussprache, ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, mein Wohnort ist allerdings sehr schwer zu erreichen, deswegen fühle ich mich verdammt sicher hier.
Deswegen werden da Leichen entsorgt, die man nicht identifizieren möchte.
Auch da kommen wir noch zu. Okay, ja. Also die niederländische Polizei hat dann eben nach einer ersten Ausarbeitung der Idee die belgischen Ermittlungsbehörden, und jetzt wird es wirklich spannend, nämlich die Central Directie Gerechtelijke Operaties. Ja, ich hab kein belgisches Bier in meiner Hand. vielleicht wäre das damit besser gegangen.
Es ist übrigens, um da ganz kurz einen kurzen Rant einzuführen, aber wenn man über Bier und Belgien spricht. Mich hat es damals immer gewundert, also ich habe zeitweise da studiert, dass es dort einfach Bierdosen an der Supermarktkasse gab. Das war irgendwie so total strange. Es gab halt immer noch so einen kleinen Kühlschrank mit Bierdosen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber...
Höchstens bei Kaufland.
Es gibt eine Anekdote, die ich mit Belgien verbinde, mit Belgien und Bierdosen und auch mit Studium. Das war eine Uni-Exkursion nach Brüssel, wo meine Zimmergenossen und ich in unserem Zimmer in der Jugendherberge eine aus 300 Dosen bestehende Pyramide gebaut haben, leere Dosen, die wir im Laufe der Woche getrunken haben, die unser Dozent dann abbauen musste, weil wir sonst nicht hätten losfahren dürfen. Und der war sehr, er betrat diesen Bus und wollte dringend wissen, wer in diesem Zimmer gewohnt hat. Aber alle haben die Fresse gehalten und wir konnten dann friedlich nach Hause fahren, Gott sei Dank. das ist meine Erfahrung mit Belgien und Bierdosen auf jeden Fall. Falls Sie uns jetzt zuhören, ich weiß.
Man muss zusätzlich auch noch zu dem Namen sagen, den du gerade genannt hast, das müsste ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, flämisch gewesen sein. Belgien hat ja drei Sprachen, deswegen findet man da noch immer Schilder, Straßenschilder oder Städteschilder vor allem, sind dann meistens auch immer in drei verschiedenen Sprachen zu finden.
Flämisch, Wallonisch und Holländisch?
Also Deutsch, Französisch und Flämisch. Und Wallonien ist eben das Gebiet, wo Französisch gesprochen wird.
Ja, ja, aber dass das so ein reines Französisch ist, war mir nicht klar. Ich dachte, das sei nochmal so eine Dialektik, aber das ist okay.
Die haben einen gewissen Dialekt, ja, das kann durchaus sein. Also mir ist es nicht aufgefallen.
Was ich krass finde, ganz kurz, so erster Gedanke zu dieser Identify-Me-Kampagne, die du gerade vorgestellt hast. Es geht darum, diesen toten Frauen eine Identität zurückzugeben. Wie gesagt, ich bin nicht so drin. Was ich einfach krass finde, ist, ich weiß, dass man von vielen, wenn nicht gar allen dieser Frauen Gesichtsweichteilrekonstruktionen gemacht hat. Also man kann die Gesichter rekonstruieren und man weiß, wie die aussahen. Und ich finde es so krass, analog zu unseren Fällen Jennifer Fergate beispielsweise oder auch Eistal, dass eben dieses Gesicht, dieses Wissen um das Aussehen eines Menschen nicht reicht, um eben die Identität zurückzugeben, weil trotzdem alles andere im Dunkeln liegt. Man sollte ja meinen, wenn diese Hürde genommen ist, dann finden sich irgendwie Menschen, die zur Aufklärung beitragen. Es ist einfach extrem frustrierend, dass es offensichtlich viele Fälle gibt, in denen das nicht so ist.
Ja, die Fälle liegen ja, wie gesagt, mittlerweile auch schon teilweise einfach sehr, sehr lange zurück. Und zu dieser Gesichtsweichteilrekonstruktion kommen wir später auch noch. Und ohne da Fachmann zu sein, kann ich mir aber auch einfach vorstellen, dass es da mit Sicherheit einfach Grenzen dieser Technik gibt. Also interessant wäre ja wirklich mal, leider nicht möglich, aber wenn man aus einem Schädel eine Gesichtsweichteile-Rekonstruktion anfertigen würde und dann nachher einen Vergleich hätte damit, wie sehr am echten Aussehen diese Rekonstruktion ist. Das,
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es möglich ist, so im Zuge, also nicht von Organspenden, aber dass man sagen, im Prinzip seinen Körper der Wissenschaft dann zur Verfügung stellt im Falle eines Todesfalls und man dann anhand von, keine Ahnung, Fotografien oder dann speziell dafür angefertigten 3D-Fotografien oder sowas Aufnahmen, das dann schon nachvollziehen könnte.
Es geht halt daraus, dass man darum, dass man aus dem Schädel ein plastisches Gesicht wiederherstellt.
Genau, also es ist so, wir hatten darüber gesprochen, dass man, nein, anders, ich fange es anders an. Du hast den Totenschädel, der ist schon skelettiert, du hast kein Gewebe mehr. Und dann haben Wissenschaftler irgendwann mal errechnet, anhand von verschiedenen Versuchen natürlich in gerichtsmedizinischer Vorgehen, wie dick beispielsweise die Standardwange ist, wie dick das Nasengewebe bei den meisten Menschen ist, das Stirngewebe. Und dann wird einfach plastische Masse, sowas wie Knetmasse, auf diesen Schädel aufgetragen. Und man modelliert dann quasi diese Stellen mit diesen Standarddichten nach, ne? Also man sagt dann irgendwie, keine Ahnung, die Nase ist normalerweise so und so dick, dann macht man so eine Standardnase und dann kommt das Gesicht dabei raus, wie es höchstwahrscheinlich ausgesehen hat. Ich glaube, das ist relativ akkurat. Ich glaube aber auch, wir hatten darüber gesprochen, dass man aus DNA-Spuren quasi Phantombilder erzeugen kann. Und ich glaube, das ist mit der Gesichtsweichteilrekonstruktion auch so, das bildet ab, wie ein Mensch aussehen könnte. Dann spielen natürlich noch so Lebenswandelfaktoren eine Rolle. Ist der Mensch extrem übergewichtig oder extrem untergewichtig? Dann sind nämlich diese Mittelmaße, die man nimmt für diese Plastilierung, die sind dann nicht mehr relevant, weil der Mensch eben andere Abmessungen hat. Ja? Genau wie eben bei der Phantombild aus der DNS. Wenn jemand dann irgendwie einen extrem ungesunden Lebenswandel hat, dann sieht er halt anders aus wie so ein Idealbild, ne? Aber ich glaube, an sich ist das eine gute Sache.
Ja, das glaube ich auch.
Gut, okay. Also niederländische Polizei kontaktiert belgische und deutsche Polizei, fragt, ob sie Lust haben, an dieser Kampagne mitzumachen. Das Ganze ist international ausgerichtet, so dass auch Interpol mit ins Spiel kommt. Genau, ab Oktober 22 beginnt dann das Bundeskriminalamt die Arbeit an der Kampagne, wendet sich an die einzelnen Landeskriminalämter und fragt nach, ob es in deren Gebiet Fälle gibt, die für diese Kampagne in Frage kommen. Die Kriterien sind: Es müssen Frauen sein, die nicht identifiziert sind, und bei deren Todesfall oder beim zu Tode kommen es möglicherweise einen Auslandsbezug gibt. Ich habe ein Zitat gefunden von der niederländischen Polizei, von Carina van Leuven und Martin de Witt, die da sagen: Die meisten der 22 Opfer starben gewaltsam. Einige wurden missbraucht. Die Identität der Frauen ist noch nicht geklärt, auch weil sie wahrscheinlich aus anderen Ländern stammen als dem, in dem sie gefunden wurden. Im Dezember 22 kommt dann die Rückmeldung aus den Landeskriminalämtern. Die möglichen Fälle werden besprochen und am Ende werden 6 deutsche Fälle fest ausgewählt. Neben diesen 6 deutschen Fällen umfasst Identify Me 7 belgische und 9 niederländische Fälle. Im Mai 2023 wird die Kampagne dann veröffentlicht. Die Fälle werden anhand von kurzen Videos, die die wesentlichen Erkenntnisse beinhalten, im Internet veröffentlicht, auf Social Media, auf der Seite von Interpol, da man sich eine weltweite Kenntnisnahme erhofft. Über das sogenannte IP-Portal von Interpol ist eine anonyme Tippgebung möglich, und wenn die Hinweise eingehen oder wenn Hinweise eingehen, arbeiten verschiedene Ermittlungsbehörden eng zusammen. Dazu haben wir unseren ersten O-Ton, der sich wie folgt anhört.
Grundsätzlich werden die Cold Cases ja vom LKA an die einzelnen Behörden gesteuert und dann wird auch eng miteinander abgesprochen, abgestimmt, was kann man noch tun, welche Möglichkeiten gibt es zur Identifizierung, zur Aufklärung der Tat.
Unterstützt wird die deutsche Kampagne von Identify Me durch prominente Frauen, Katrin Möller-Hohenstein und Regina Halmich. Die Idee dahinter ist natürlich klar: Starke Frauen stehen für Frauen ein, mit denen es das Schicksal nicht ganz so gut gemeint hat. Ja, so viel zur Kampagne Identify Me. Ich habe mir, wie gesagt, heute ein dieser 6 Fälle ausgesucht, der sich in meiner Heimat abgespielt hat. Und wenn ihr keine Fragen habt, dann könnten wir mit diesem Fall starten.
Sehr gerne.
Keine Fragen meinerseits, nein.
Es ist Montag, der 2.6.1997. Ein warmer Frühsommertag hier in Altena am Rande des Sauerlandes. Am Wochenende war in der Stadt rund um die Straße Langer Kamp der Teufel los. Das Schützenfest, ein riesiges Event in Altena, welches nur alle paar Jahre stattfindet, ist gerade zu Ende gegangen. Gegen 19.30 Uhr an diesem Montagabend macht sich ein Motorradfahrer aus der Umgebung mit seiner Crossmaschine auf den Weg in den Wald im Ortsteil Bergfeld. Nochmal eine Runde drehen und ein bisschen Fahrtwind genießen. Auf seiner Ausfahrt entdeckt der Motorradfahrer plötzlich am Waldrand etwas Seltsames. Was ist das? Der Motorradfahrer kann es nicht erkennen, fährt näher ran und sieht nach und macht eine grausame Entdeckung. Es ist nicht auf Anhieb zu erkennen, doch das, was er dort findet, ist eine Leiche. Kriminalhauptkommissar Frank Hamann von der Polizei Hagen beschreibt die Situation wie folgt.
Ein zufällig vorbeifahrender Motorradfahrer, der eine Crosstour machen wollte, ist in dieses leicht abgelegene Waldstück gefahren und hat dann die Frauenleiche, die er zunächst nicht als Mensch hat identifizieren können, aufgefunden.
Der Motorradfahrer informiert die Polizei und kurz darauf wimmelt es in diesem abgelegenen Waldstück von Polizei, Kripo und Spurensicherung. Die Ermittlungen beginnen. Wir gehen einen Schritt zurück. Wo sind wir hier überhaupt? Altena. Eine Kleinstadt im Nordrhein-Westfalen im Märkischen Kreis. Grob gelegen im Dreieck zwischen Hagen, Iserlohn und Lüdenscheid. 16.000 Einwohner, vielleicht bekannt durch die Burg Altena, das Deutsche Drahtmuseum und eines der besten Kinos Deutschlands, das Apollo. Bergfeld, der Fundort der Leiche, liegt abseits der Stadt. Fährt man von Altena über die Ramede Straße in Richtung Lüdenscheid, kann man nach einigen wenigen Kilometern links abbiegen auf eine kleine Straße, die immer weiter bergauf führt. Nach weiteren 1,5 Kilometern geht es nochmals von dieser eh schon schmalen Straße ab, auf eine noch schmalere, kaputte Straße, die sich in Serpentin den Berg hinaufwindet. Oben auf der Kuppe angekommen, befindet sich die Siedlung Bergfeld. Nicht viel mehr als 5 bis 8 Häuser, kein Neubaugebiet, kein Schickimicki, alte Bauernhäuser. Bergfeld liegt abgelegen und ist, zumindest bevor der Borkenkäfer kam, umgeben von dichtem Wald. Keine Gegend, durch die man zufällig kommt. Zurück zu unserer Leiche in den Juni 1997. Die Leiche wird wenige Meter unterhalb der Siedlung am Waldrand gefunden. Schnell ist den Ermittlern klar, dass hier etwas Schlimmes passiert sein muss. Die Leiche ist zu großen Teilen verkohlt. Oberkörper, Arme, Kopf sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Der Beinbereich ist etwas weniger betroffen. Eine Identifizierung ist nicht möglich. Den Ermittlern fällt auf, die Leiche ist komplett entkleidet. Die Kleidung ist jedoch nicht zu finden. Es gibt keinerlei Schmuck. Um ihren Hals findet man die Reste einer Damenstrumpfhose aus Nylon. Kriminalhauptkommissar Frank Hamann von der Polizei Hagen.
Als der Motorradfahrer vom Weiten angefahren gekommen ist, hat er ja in seiner Zeugenaussage angegeben, dass er nicht sofort erkennen konnte, dass es sich um einen menschlichen Leichnam handelt oder ob es vielleicht eine Puppe gewesen ist. Und beim näheren Heranfahren hat er dann erkennen können, dass es tatsächlich ein Mensch ist. Man muss sich das so vorstellen, die Leiche ist damals mit Benzin übergossen und angezündet worden. Und im Bereich des Kopfes und der Oberarme sind natürlich extreme Verkohlungen eingetreten, die eine Identifizierung so haben nicht mehr möglich werden lassen. Nur der Bereich der Beine ist von dem Brand weniger betroffen gewesen.
Die Leiche wird zur Obduktion ins... Bitte?
Sorry, ich wollte nur gerade kurz rekapitulieren. Also Oberkörper, speziell auch so Arme, deutlich stärker verbrannt. Beine waren irgendwie besser erhalten, ja, im Endeffekt.
Genau.
Darf ich ganz kurz noch eine Frage dazwischen stellen zu den Örtlichkeiten? Also ich kenne Altena tatsächlich mit dem Zug durchfahren und auch von Schloss Altena. Da bin ich mit dem Kindergarten, als ich Zivildienst gemacht habe, waren wir da mal. Eigentlich ein ganz schönes, aber ein bisschen auch trostloses
Städtchen. Ich muss ganz kurz einen kleinen Joke einbringen. Das ist mir allzu nah. Was? Altena? Also jeder, der mal die Burg Nein, der ist nicht von mir. Wer die Burg einmal besuchen sollte und mit diesem Aufzug fährt, der weiß hinterher, was ich meine.
Okay. Das bin ich nicht, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ich finde es interessant, dass ich die Adjektive eigentlich ganz schön und trostlos zusammengewählt habe, aber wer Altena kennt, weiß, dass dieses Städtchen das verbinden kann. Was ich fragen wollte, ist eigentlich die zentralere Frage. Ich habe einmal bei Aktenzeichen XY über diesen Fall gehört und da ist ein Satz gefallen, relativ ähnlich wie einer, den du eben gesagt hast, und zwar, dass man da nicht einfach so vorbeikommt, um eine Leiche beispielsweise zu entsorgen. Kannst du das so unterstreichen? Ich meine, du warst vor Ort. Altena ist ja schon der Arsch der Welt, sorry, aber ist das dann wirklich nochmal so isoliert?
Zwei Sachen dazu. Die erste Sache ist, es gab vor Jahren, als an der Burg Altena dieser Erlebnisaufzug gebaut wurde, in der Presselandschaft hier vor Ort, einen ziemlich traurigen Artikel. Also eigentlich war der nicht traurig, aber ich fand den traurig, weil jemand von der Stadt Altena, vielleicht auch der Bürgermeister, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall sagte irgendjemand in offizieller Funktion, der Aufzug ist Altenas letzte Chance. Und das, das ist eigentlich ein grauenhaften, ja.
Schieß.
Genau.
Also so, um Leute anzulocken, ja, genau. Oder was? Also so.
Ja, es ist auch eine Zeit lang mal versucht worden. Also die Altena hat mit Sicherheit durch die Abwanderung und wahrscheinlich auch durch die geringer werdende Bedeutung der Drahtindustrie massiv an Einwohnern, glaube ich, verloren. Und dementsprechend hat die Stadt auch mit Problemen zu kämpfen, die so viele Städte haben, also mit viel Leerstand beispielsweise. Das wurde teilweise versucht zu bekämpfen, indem man jungen Unternehmern die Möglichkeit gegeben hat, Pop-up-Stores zu eröffnen, ihre Geschäfte zu eröffnen, ohne eine Miete dafür zahlen zu müssen und sowas. Aber wenn ich in Altena bin, ich bin manchmal in Altena, weil es dort ein fantastisches Fahrradgeschäft gibt, wenn ich mir den Rest dann von Altena angucke, da ist tatsächlich, das ist sehr trostlos. Und das ist eigentlich schade, da es eine sehr, sehr, sehr schöne mittelalterliche Stadt ist, in meinem Empfinden.
Das kann ich nur so unterschreiben. Also ich war, glaube ich, schon zweimal in der Burg Altena und habe das immer, aber auch auf Durchreise früher schon im Zug, immer als recht hübsch empfunden. Das macht ja schon was her mit dieser Burg und auch die Innenstadt ist eigentlich ganz niedlich, finde ich. Aber es wirkt unfassbar verlassen, wenn man dahergeht und das hat mich halt total irritiert. Der Besuch der Burg ist ein Highlight. Das ist definitiv etwas, das man nicht jeden Tag zu Gesicht bekommt. Aber es verwundert einen schon, dass halt so innerstädtisch total wenig los ist.
Ja, Altena, wie Steffen schon gesagt hat, durch den Abzug der Drahtindustrie ist da viel weggegangen und die Stadt schrumpft tatsächlich, ist eine der Städte in Deutschland, die konstant Einwohner verlieren. Und man hat dann irgendwie vor ein paar Jahren versucht, sich dagegen zu wehren, indem man so digitale Nomaden aus ganz Deutschland quasi angesprochen hat und denen gesagt hat, ey, wenn ihr Familien gründen wollt, ihr könnt hier wirklich mitten in der Natur wohnen. Wir haben viel Leerstand, ihr könnt mietfrei wohnen oder für ein Apfel und ein Ei Häuser kaufen und wir zahlen euch sogar so eine Art Grundeinkommen, dass ihr hier hinkommt. Ne? Und da gab es so ein Pilotprojekt, wo dann irgendwie, ich glaube, 30 Leute hingezogen sind, aber keiner ist ansässig geworden, weil eben infrastrukturell da super viel im Argen liegt, weil aber auch nicht nur Altena, sondern die ganze Region drumherum so ein bisschen im Todeskampf liegt. Ne? Das ist ja tatsächlich so. Aber an sich, wenn ich mit dem Zug gefahren bin, eben durch diese Gegend von unserer Heimatstadt aus, Richtung Hagen, ja, ich fand es da auch immer schön.
Ja, es ist eigentlich tragisch, weil man immer das Gefühl hat, an einem schönen Sommertag, wenn man unten an der Lenne ist, ist Altena wunderschön. Und wenn man an einem regnerischen Novembertag durch Altena geht, denkt man, diese Stadt verfällt. Es ist sehr morbide. Ich glaube, das ist für mich so, wenn ich Altena in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es morbid.
Das passt ganz gut, wie ich finde. Einen Schritt weiter, du hast diese Strecke beschrieben zwischen Altena und Lüdenscheid. Die ist mir bekannt tatsächlich, da ich da beruflich bin, auch relativ häufig hergefahren bin. Und ich weiß nicht genau, wann es dort links hochgeht, kann mir das aber ungefähr vorstellen. Ja, das hilft jetzt euch da draußen nicht sehr viel, aber zumindest kann ich mir ungefähr vorstellen, wie abgelegen das sein muss.
Genau, und dann
kommt irgendwann bin ich sogar auch mal daher gefahren, weil du gesagt hast, dass es teilweise auch, jetzt komme ich nicht auf das Wort, jedenfalls, ich meine, dass man, wenn man einmal hochfährt, irgendwann auch wieder runterkommt. Kann das sein?
Naja, das Sauerland ist bergig. Wo es hochgeht, geht es irgendwann auch wieder runter.
Ja, genau. Aber ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, ist dort irgendwie über diese Waldwege, die du eben beschrieben hast, wenn das denn die Strecke sein sollte, die ich auch im Kopf habe, geht es dann wieder runter nach Lüdenscheid City, wenn mich
nicht alles täuscht. Genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Ne? Das ist die Verbindungsstraße, wenn man von Altena hoch ins Gewerbegebiet Rossmart möchte. Das liegt an der Grenze zu Lüdenscheid. Und wenn man an dieser bergigen Straße, die wirklich kein Highway ist, die ist schon sehr, sehr schmal und durch das steile Gelände wirkt sie auch nochmal enger als sowieso schon. Und wenn man von dieser eh schon kleinen Straße, wie gesagt, nochmal abbiegt, dann kommt man auf eine sich windende Serpentinstraße und oben angekommen ist Altena Bergfeld. Mhm. Und um deine Frage zu beantworten, Fabian, wir kommen da auch später noch zu, weil es bei diesem Fall auch immer um die Frage geht, ob die Täter den Ort wohl gekannt haben oder nicht. Ich bin der Meinung, sie müssen ihn gekannt haben, weil da fährt man nicht mal eben so vorbei.
Ja, das ist ein interessanter Einblick halt, weil ich mich immer frage, wenn ich solche Einschätzungen höre bei XY oder in irgendwelchen Podcasts, ich als jemand, der eine Leiche loswerden wollen würde, suche ja speziell nach sehr, sehr abgelegenen Orten und ich würde dann ja vielleicht auch ein bisschen Rumfahrerei in Kauf nehmen, ne? Aber die Realität zeigt halt einfach oft, dass Mörder es sich einfacher machen, dass dann Leichen irgendwo an Waldwegen abgelegt werden, die in der Nähe von Autobahnen sind oder an Autobahnzubringern und dass, wenn Leichen eben sehr isoliert abgelegt werden, die Täter häufig einen Ortsbezug haben. Deswegen war mir das jetzt wichtig, irgendwie zu wissen, ob das wirklich so unwahrscheinlich ist, dass man da einfach so vorbeikommt.
Der Ortsbezug scheint mir doch durchaus relevant zu sein, da, wie ich eben schon sagte, wenn das dieser Hüppel sein sollte, den ich meinte, der dann wieder ins Zentrum führt, dann ist es durchaus, sagen wir mal, strategisch gesehen keine schlechte Stelle, um dort irgendwie möglicherweise eine Leiche abzulegen, weil man eben doch abgelegen vom Zentrum ist, aber relativ schnell wieder hineinkommt, um dann irgendwie seine Wege zu fahren.
Genau, man kann von dieser Zubringerstraße relativ schnell die Autobahnauffahrt erreichen. Das geht. Allerdings muss man von dieser Zubringerstraße auch erstmal auf die Idee kommen, von dieser Straße nochmal abzubiegen. Das ist keine einladende Straße. Die Straße ist auch wirklich, ich weiß nicht, wie sie 1997 war, aber 2023 ist sie eine absolute Katastrophe. Also gesät von Schlaglöchern, schmal, dicht bewachsen. Wenn ich mir vorstelle, jemand Ortsfremdes biegt aus Versehen dort ab, der hat nicht das Gefühl, dass er auf dieser Straße weiterkommt. Der würde umdrehen und wieder zurückfahren.
Dann ist das definitiv die Straße, die ich mal befahren bin, weil mich mein Navi daher geschickt hatte. Daher habe ich das so sehr vor Augen auch. Und ich erinnere mich noch dran, wie es mir sagt, ja, möchten Sie die kürzere Strecke nehmen, wie auch immer, man kennt das ja. Und ich habe es dann bestätigt, bin dort hochgefahren und dachte mir, das kann doch jetzt nicht richtig sein. Naja, ich probiere es ja mal. Und irgendwann ist man auf so einer Straße, die gefühlt kein anderes Auto durchlässt und man hofft, dass dir keiner entgegenkommt, weil du nicht weißt, wohin du ausweichen sollst. Genau, und man hat wirklich das Gefühl, ganz weit abgeschieden von der Zivilisation zu sein und kommt dann am Ende doch noch irgendwo raus.
Ja, dann ist es ja, genau.
Dort die Strecke.
Also in heutiger Zeit ist die Siedlung Bergfeld vor allen Dingen bei Spaziergängern mit Hunden beliebt, weil es oben so einen kleinen Wanderparkplatz gibt und es wohl auch gut möglich ist, da eben, Prost, die Wanderwege, also mit Hunden, zu begehen. Aber wie gesagt, wir kommen später noch zu der Frage, ob der oder die Täter wirklich ortskundig waren, weil es gibt auch einen Grund, der dagegen sprechen könnte. Aber da kommen wir später zu.
Ich wollte jetzt auch gar nichts vorwegnehmen und ich bitte dich auch darum, das sage ich normalerweise auch allen unseren Gästen in dem Vorgespräch, habe ich eben bei dir nicht gemacht. Bei uns ist ja so, dass wir irgendwie frei vortragen und dann auch immer zwischenfragen, wenn uns danach ist, wenn dir das irgendwie lästig ist oder du irgendwie nicht aus dem Konzept gebracht werden möchtest oder wir Sachen vorwegnehmen, dann sag das bitte ruhig. Ne? Also wir schießen halt manchmal Fragen raus, die uns in den Kopf kommen, aber dann unterbinden
wir
das einfach.
Alles unscripted, sorry. Wir sind jetzt relativ lange abgewichen von deinem eigentlichen Text.
Nee, das ist aber kein Problem. Also ich weiß nicht, wie die anderen Gäste das bei euch bisher so gemacht haben, aber ich habe mir natürlich, um mir selber ein Stück weit Sicherheit zu geben, einen Plan vorbereitet. Aber das ist auch kein Problem, man ist ja drin im Fall. Ne? Also ich find's auch ehrlicherweise interessant, wenn ihr genau in dem Moment, wo etwas erzählt wird, zwischenfragt. Finde ich eigentlich spannend. Okay.
Ja, cool.
Kurz überlegen, wo ich stehen geblieben bin. Hier, genau. Also, Leiche wird nach dem Fund relativ schnell zur Obduktion ins Rechtsmedizinische Institut nach Dortmund gebracht. Und anschließend werden die Spuren im Labor des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen analysiert. Die Ergebnisse sind erschütternd. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Täter versucht haben, die Frau mit einem Strumpf zu erwürgen. Dies hat der Frau aber letztendlich nicht das Leben genommen, denn man hat unter anderem in der Lunge und im Magen Rußreste festgestellt, so dass davon auszugehen ist, dass die Frau, als sie verbrannt wurde, noch geatmet hat und somit noch am Leben war. Die Frau wurde bei lebendigem Leib mit Benzin übergossen und verbrannt. Die offizielle Todesursache: Tod im Brandherd. Es wird noch schlimmer, doch dazu gleich mehr. Eine erste Untersuchung der Leiche fördert folgende Erkenntnisse zutage. Man geht davon aus, dass die Frau etwa 1,50 Meter, 1,55 Meter groß bzw. klein war. Schlank, das Alter wird auf etwa 18 bis 22 Jahre geschätzt. Schuhgröße in etwa 33 bis 35. Den Untersuchenden ist aufgefallen, das Gebiss der Frau scheint sehr gepflegt zu sein. Und noch etwas fällt ihnen auf. Die Frau scheint auf dem oberen rechten Schneidezahn einen sogenannten Strassstein getragen zu haben, in der Größe von etwa 2 mm. Die Untersuchung der Zähne zeigt Klebereste sowie winzige Rillen, sodass die Ermittler davon ausgehen, dass der Stein vor ihrem Tod gewaltsam entfernt wurde. Die Leiche hat maximal 24 bis 36 Stunden am Fundort gelegen. Tattag war wahrscheinlich der Samstag oder Sonntag vorher. Schützenfest in Altena. Die Ermittler stehen vor einem großen Rätsel. Wer ist diese Frau? Diese Frage ist bis heute nicht beantwortet. Identify me. Die Polizei legt los. Offensichtlich ist es erstmal so, dass niemand diese Frau vermisst. Man versucht, die Tote über den Zahnstatus zu identifizieren, was eigentlich eine sehr zuverlässige Möglichkeit ist, um die Identität eines Menschen festzustellen, aber kein Erfolg. Man fragt in Bordellen nach. Kein Erfolg. Man fragt in Flüchtlingsunterkünften nach. Ebenfalls kein Erfolg. Es bleibt dabei. Niemand scheint die Frau zu kennen und niemand scheint diese Frau zu vermissen. Am Fundort werden Reifenabdrücke gefunden, jedoch kann bis heute kein passendes Auto oder Modell zugeordnet werden. Es ist nicht ganz klar, warum. Ich vermute, und da bin ich nicht alleine mit, dass es sich wahrscheinlich um einen völlig geläufigen Reifenabdruck gehandelt hat, der gefühlt an jedem zweiten Auto dran war und man deswegen einfach keine wirklichen Rückschlüsse ziehen konnte. Theoretisch wäre es ja auch denkbar, dass es sich um einen extrem seltenen Reifen handelt, den man irgendwie so gar nicht erkennen kann, aber das wäre mit Sicherheit von den Ermittlungsbehörden kommuniziert worden, wenn das so wäre.
Safe, ja, safe.
Also deswegen ist es einfach wahrscheinlich, das wird irgendein Allerweltsreifen gewesen sein.
Ja, das denke ich auch. Mein Ansatz wäre, glaube ich, bei dieser Konstellation dieser Strassstein auf dem Zahn. Ich kann mich erinnern, das ist ja eine Zeit gewesen, da, also Ende der 90er, Anfang der 2000er, da habe ich so meinen Realschulabschluss gemacht und bin dann aufs Gymnasium gegangen. Und da hatten das dann tatsächlich auch so Klassenkameradinnen von mir, diese Steine auf den Zähnen. Das war damals relativ in. Das wurde aber meines Wissens nach damals von Zahnärzten exklusiv gemacht. Das konnte man sich nicht einfach so machen lassen.
Ja, stimmt.
Da wäre so mein Ansatzpunkt. Ich meine, auf der anderen Seite hast du gesagt, der Zahnstatus wurde überprüft. Da hat auch kein Zahnarzt rückgemeldet. Dann ist natürlich wieder dann ist natürlich auch Unsinn, das über den Stein machen zu wollen, aber das spricht ja dafür, dass sie zumindest in zahnärztlicher Behandlung irgendwie war, um diese Schönheits, Geschichte
vorzunehmen. Und offensichtlich auch in der Lage, sich das leisten zu können. Das ist ja letztendlich eine rein kosmetische Sache. In Deutschland ist es wohl so gewesen, dass das damals zu der Zeit nur Zahnärzte gemacht haben. Ich habe in einem Internetforum gelesen, wo eine Userin schrieb, dass sie das auch hat machen lassen und damals hätte sie einfach nur irgendeinen Zettel unterschreiben müssen, Geld mitbringen und fertig. Also das, da weiß man auch gar nicht, wie sehr sowas wirklich zahnärztlich aktenkundig gemacht wurde oder ob das so ein Ding war. Man hat sich einen Termin gemacht beim Zahnarzt, hat irgendeinen Wisch ausgefüllt, hat Geld mitgebracht, der hat den da draufgeklebt und fertig. Und wir müssen uns klar machen, ja, wir reden über die Regularien in Deutschland. Wir wissen nicht, ob diese Dame aus Deutschland stammt, kommen wir aber noch zu.
Du hast auf das Schützenfest verwiesen zuletzt. Also das scheint das Datum der Tat gewesen zu sein.
Ja, davon wird ausgegangen.
Darf ich dazu noch was fragen? Ich hatte da noch einen kurzen Gedanken zu. Und zwar je nachdem, wie groß dieses Fest ist. Ich meine, manche Schützenfeste sind ja wirklich nur in der Schützenhalle. Man trinkt irgendwas und tanzt und hört Musik. Aber es gibt ja Schützenfeste, die haben so ein bisschen Volksfestcharakter, wenn auch kleiner. Und da kommen dann auch Schausteller, externe Schausteller, die vielleicht irgendwelche Fahrgeschäfte aufbauen, Fressbuden, was weiß ich was. Ich stelle mir jetzt vor, dass eventuell diese Person bei einem dieser Schausteller gearbeitet haben könnte, wenn dieses Schützenfest in Altena eine derartige Größe gehabt haben könnte.
Ja, gut möglich.
Also ist das denn so? Weißt du, ob das so ein großes Schützenfest ist oder ist das eine Information,
die du jetzt kann ich dir sagen, hast? Das ist definitiv ein riesiges Schützenfest. Das wird in Altena meines Wissens nach, wie gesagt, auch nicht jedes Jahr gefeiert, sondern eben nur alle paar Jahre. Und wenn das gefeiert wird, dann geht in der ganzen Stadt wirklich nichts anderes. Da ist Schützenfest. Falls jemand aus Altena zuhört und ich gerade ganz großen Blödsinn erzähle, dann möge sich der oder diejenige bitte melden. Aber ich habe das immer so verstanden, dass es in Altena verschiedene Schützenfestkompanien gibt und die feiern eben alle zusammen dieses eine große Schützenfest. Und ich bin dieses Jahr war es in Altena gewesen, rund um das Schützenfest, aber aus anderen Gründen. Ich habe mir da so ein bisschen die Wälder und die örtlichen Wanderwege angeguckt. Und man hatte das Gefühl, die ganze Stadt steht wirklich still. Also da geht nichts anderes außer Schützenfest. Und das war auch in den 90ern schon so, dass die werden hundertprozentig auswärtige Schausteller in der Stadt gehabt haben. Mhm. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich angekündigt habe, dass es noch schlimmer wird. Wird es. Eine Woche nach dem Fund der Leiche meldet sich nämlich das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen erneut. Es gibt eindeutige DNA-Spuren. Unter den Fingernägeln finden sich Hautfetzen, aus denen sich DNA-Material gewinnen lässt. Aber das ist nicht alles. Im Vaginalbereich finden sich Spermaspuren. Die Frau hatte vor ihrem Tod also Sex. Man gleicht nun die gefundene DNA mit der DNA der Frau ab und stellt Grausames fest. Die DNA der Frau und die gefundene DNA stimmen größtenteils überein. Zu 99,99% handelt es sich beim Täter um den Vater der toten Frau.
Wir haben eine komplette DNA von Opfer und von Täter. Oder vom Vater, den ich als Täter annehme. So.
Also wir gehen davon aus, dass der Vater seine Tochter sexuell missbraucht und ermordet hat, weil das aufgrund des DNA-Fundes und der deckungsgleichen DNA einfach
ziemlich sicher. Ich denke, dass er sie vergewaltigt hat, kann man als Tatsache betrachten. Ob er sie danach umgebracht hat oder jemand anderes, das weiß man natürlich nicht. Aber auf jeden Fall ist es oder mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit so gewesen, dass der Vater seine eigene Tochter missbraucht hat.
Ich finde es immer wieder erschreckend, wie viele unfassbare Scheißhaufen da draußen rumlaufen. Das ist wirklich.
Also, wenn ich sowas höre, bin ich halt auch komplett fertig. Und ich denke mir, wie kann das sein? Wie kann man dabei sein, wie ein Mensch geboren wird, einen Menschen großziehen, verpflegen, ihm etwas beibringen, um ihn dann am Ende so zu behandeln? Das ist mir einfach ein absolutes Rätsel. Das passt an keinster Stelle zusammen. Macht mich also wirklich sprachlos.
Mir kommen da immer zwei Gedanken, zwei Erklärungsansätze. Einmal wie im Fall hinter Kaifek, den wir ja auch besprochen haben, wo der Vater ja seine Tochter auch in so ein inzestuöses Verhältnis über Jahre gezwungen hat. Das hat dann vielleicht auch was mit, also wenn ich das jetzt so objektiv beschreibe und relativ nüchtern beschreibe, ich will das nicht relativieren, das ist absolut abartig und widerlich, ja. Aber das hat dann vielleicht was mit Verfügbarkeit zu tun. Also bei Hinterkaifeck soll es ja so gewesen sein, dass Victoria Gabriel in diesem Kontext eine sehr, sehr schöne Frau war. Vielleicht war das einfach dann einfach das Verlangen dieses Bauers, sie in dieses inzestuöse Verhältnis zu drängen. Ich glaube aber manchmal hat das auch sowas wie so einen züchtigenden Charakter. Versteht ihr, was ich meine? Dass ein Vater seine Tochter irgendwie für irgendein Fehlverhalten auf eine ganz demütigende Art und Weise züchtigen und brechen möchte, damit sie in Zukunft nicht mehr derartiges aus seiner Sicht Fehlverhalten an den Tag legt. Also so eine Dominanzgeschichte. Also und beides ist gleichermaßen eklig, aber ich glaube, dass eben dieses inzestuöse Verhältnis von einem Vater zu einem Kind nicht unbedingt aus Verlangen geboren werden muss, sondern vielleicht manchmal auch aus so einer Dominanzgeschichte. Darauf wollte ich
hinaus. Naja, vielleicht ist es auch einfach eine Kombination beider Welten, ne? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich finde, sollte es so eine Züchtigungsmaßnahme sein, dann kann die nicht ganz uneigennütz aus Sicht des Täters geschehen sein. Von daher denke ich schon, dass dann die andere Facette auch noch eine Rolle spielt. So oder so unglaublich, also das ist ganz, ganz schlimm. Um nochmal ganz kurz zum Fall zurückzukehren, Steffen, aus Altener selbst wurde, aber nehme ich jetzt mal an, niemand vermisst.
Nein.
Ja, okay.
Ja, ich kann mich euren Worten nur anschließen. Ich bin selber Vater einer Tochter und ich wüsste nicht, was in aller Welt passieren müsste, um allein auf so eine Idee zu kommen. Also weil du gerade gesagt hast, genauso ist es. Man ist dabei, als das Kind geboren wird, man wächst mit dem Kind auf, man, genau wie du gesagt hast, man pflegt es, man versorgt es, man bringt Sachen bei, man lacht zusammen, man weint zusammen. Also es fällt einem schwer, auch bei aller rationaler Betrachtungsweise, irgendeinen Grund zu finden, der so stark ist, dass man zu so einer Tat fähig ist. Also es muss mit Sicherheit eine Tat gewesen sein, die von großen Emotionen, von Hass, Verachtung, vielleicht auch mit einer anderen Motivation, man weiß es nicht, aber da muss schon einiges im Busche gewesen sein, um das mal so leider lapidar zu sagen.
Ja, ja, okay, also wir halten fest, die Vergewaltigung ist sehr sicher bewiesen. Die Tatsache, ob er jetzt dann auch letzten Endes der Mörder war, allerdings dadurch nicht. Ja, das ist noch, da ist noch ein Fragezeichen hinter.
Ja.
Okay, gleichzeitig hatten wir eben dieses Schützenfest. Das heißt, es gab sehr viele Menschen von außerhalb. Die Vermutung liegt zumindest nahe, dass es irgendwie aus diesem Dunstkreis heraus möglicherweise die Personen zuzuordnen sind, oder diesem Dunstkreis zuzuordnen sind. Es kann natürlich auch sein, dass jemand die Gunst der Stunde quasi genutzt hat, um diese Tat dort zu begehen, als eben viel los war, wo man vielleicht wusste, die Stadt ist unterwegs und das ist ja durchaus auch mal ein denkbares Szenario.
Die ersten Untersuchungen haben ja auch ergeben, dass die Frau 18 bis 22 Jahre alt gewesen sein könnte. So, jetzt ist ja die Frage, die muss ja von irgendwo anders hergekommen sein als aus der Gegend, weil sonst hätte die ja irgendjemand gekannt oder vermisst. Ja, Kinder gehen.
Und die Gegend ist klein, Entschuldigung, dass ich da noch kurz einkrätsche. Aber es ist einfach so, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, aus den Nachbarortschaften, wenn dort auch niemand vermisst wurde, kann es ja eigentlich nur jemand von weitaus weiter weg gewesen sein. Klar, also sagen wir mal, die größeren Städte aus dem Ruhrpott sind jetzt auch nicht allzu weit weg. Es mag natürlich auch irgendwie von dort irgendwie gewesen sein, aber dadurch, dass es eben so abgelegen ist, dort eben scheint es ja doch so zu sein, dass es jemand vielleicht war, der sich dort auch ein bisschen auskennt.
Man könnte natürlich sagen, sie muss nicht unbedingt vermisst worden sein. Sie hätte so wie andere Entführungsopfer, die man im Laufe der Jahre kennengelernt hat, vielleicht jahrelang in irgendeinem Keller versteckt worden sein. Aber dann hätte man halt eben diese Zahnbehandlung nicht gehabt mit dem Stein. Das spricht ja wieder dagegen, dass sie so Natascha Kampusch-mäßig irgendwo festgehalten wurde. Ich habe immer so einen Gedanken im Kopf, wenn ich dieses Szenario, wie gesagt, ich kannte es immer nur sehr oberflächlich aus Aktenzeichen XY, aber es hämmert so in meinem Kopf jetzt auch bei deiner Beschreibung. Und zwar, zu diesem Zeitpunkt Ende der 90er Jahre war immer noch der Jugoslawienkrieg im vollen Gange. Da war eine relativ große Bewegung von Flüchtlingen aus dem Balkan, auch in Deutschland, gerade in Deutschland. Und da waren sicherlich auch viele, die nicht irgendwie registriert waren oder so. Und in meinem Heimatdorf beispielsweise haben zum damaligen Zeitpunkt immer Mitglieder eines fahrenden Volkes, damals hat man Zigeuner gesagt, quasi auf dem Dorfbolzplatz gecampt mit ihren Wohnwagen und Zelten und was weiß ich. Und ich habe dann auch ein paar Mal mit denen gesprochen, weil ich halt da Fußball gezockt habe. Und man ist halt ins Gespräch gekommen, der Ball ist bei denen reingeflogen, die Jungs von denen haben mitgespielt, ne? Und die kamen alle vom Balkan. Waren halt Sinti und Roma, die aber viel gefahren sind, konnten also auch alle gut Deutsch und haben sich dann quasi vom Balkan ferngehalten aufgrund des Krieges und haben dann hier ihr Geld verdient mit irgendwelchen Aushilfstätigkeiten, mit Schrotthändlerei, aber auch mit eben so Schaustellerei, ne? Und wenn jemand aus so einem Kontext dann bei so einem Schützenfest arbeiten und verschwinden würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da auch keine Information rauskommen würde. Und das ist halt so das Szenario, was ich immer im Kopf habe, wenn ich diesen Fall bedenke. So. Und ich finde auch, dass das Phantombild der jungen Dame, das kenne ich aus XY. Ich finde, ich habe dann auch immer so diesen Vibe, dass ich denke, so, das könnte auch eine Frau vom Balkan sein. Ne? Ist natürlich jetzt auch, es ist nur ein Klischee und es ist nur ein Phantombild, das durch so eine Gesichtsweichteilrekonstruktion entstanden ist. Man weiß nicht, ob sie so aussah. Ne? Vielleicht liege ich auch total falsch.
Also kommen wir noch zu. es gibt geringfügige Hinweise.
Ja, dann sorry fürs
Vorwegnehmen. Nee. Ich freue mich immer, wenn Sherlock Fabian mit seiner Spürnase auf der richtigen Spur ist. Ja, jedenfalls steht die Polizei vor einem Rätsel. Man stellt auch Anfragen ins Ausland wegen der DNA, aber es gibt auch da keinen Erfolg. Im Dezember 1997 fliegt die Polizei dann mit dem Schädel der Frau nach Schottland, da es an der Universität in Glasgow möglich ist, aus den sterblichen Überresten eine Gesichtsrekonstruktion anfertigen zu lassen. Die Lokalzeit Südwestfalen vom WDR berichtet am 30. März 1998 darüber. Zu sehen ist zum ersten Mal ein Foto, wie die junge Frau ausgesehen haben könnte. Es sind insgesamt 4 Fotos, ein und derselbe Kopf mit 4 unterschiedlichen Frisuren. Und jetzt schließt sich der Bogen zu deinem Einwand, Fabian, wurde eine sogenannte Isotopenanalyse durchgeführt, sodass die Ermittler nun herausfanden, dass die junge Frau wahrscheinlich bis zu ihrem 15. Lebensjahr in einem osteuropäischen Land, eventuell Rumänien, gelebt hat. Also Isotopenanalyse, ich bin mit Sicherheit kein Fachmann, ich habe es immer so verstanden, es ist eine chemische Analyse, die am Ende Ausschluss oder Hinweise geben kann darüber, ja, wo jemand herkommt, wo er sich aufgehalten hat, welche Lebensgewohnheiten er hatte. Und da scheint man sich relativ sicher zu sein. Ich finde halt interessant, dass man das so klar benennt und sagt, wahrscheinlich bis zu ihrem 15. Lebensjahr und wie gesagt Rumänien.
Ja, man kann das anhand von verschiedenen Wachstumsstadien, also es gibt ja auch verschiedene Wachstumsfugen im menschlichen Körper, also gerade im Knochenbau, und man kann dann verschiedene Wachstumsstadien nachvollziehen. Und diese Isotope, das sind halt, die lagern sich über Umwelteinflüsse ab, halt in der Nahrung, im Wasser, das man zu sich nimmt und so. Und diese Verteilung ist halt lokal sehr unterschiedlich, sodass man auch eine genaue Landkarte zeichnen kann. Die sieht natürlich nicht aus wie eine Landkarte, ne? Also du hast dann jetzt nicht irgendwie Deutschland, Polen, Tschechien, Rumänien, was weiß ich was. Du hast dann Regionen, die dann manchmal auch länderübergreifend sein können. Aber eine grobe Einordnung ist dann auf jeden Fall möglich.
Genau.
Fabian, du hast gerade bei uns in den Chat diese Bilder geschickt. Ich bin relativ baff, wie echt diese Bilder, also diese Weichteil-Rekonstruktionen aussehen. Man hat wirklich das Gefühl, dass man hier einen Menschen sieht, der im Gegensatz zu vielen anderen Phantombildern, der wirklich so existiert hat, der einem schon fast bekannt vorkommt.
Das ist wie ein Passbild, gerade das letzte Bild ist wie ein Passbild.
Absolut, ja. Und auch diese verschiedenen Frisuren, die du eben angesprochen hast, Steffen, die täuschen eigentlich nicht darüber hinweg, dass man jetzt hier wirklich das Gefühl hat, ein sehr genaues Bild davon zu haben, wie die Person ausgesehen hat.
Genau. Du hast also jetzt das Bild gesehen mit den vier Köpfen?
Genau.
Okay.
Genau. Und aber auch nochmal so ein größeres farbliches, was offensichtlich auch.
Ja, da kommen wir später zu.
Ach so.
Okay.
Also ich finde dieses Viererbild, das sieht ein bisschen aus wie so eine Totenmaske. Man hat ja früher von toten Menschen auch so Totenmasken genommen. Da wurde das Gesicht dann mit Wachs oder mit Gips abgegossen, um so Totenmasken zu kreieren. Und so sehen dieses Viererbild sieht so aus, weil es so leblos auch wirkt, also wie eine Leiche. Ne? Dieses nächste Bild ist sehr, sehr viel lebendiger, aber da sind wir ja noch nicht offensichtlich.
Doch nicht. Muss noch 10 Jahre warten. Wir sind erst 1998. Okay, ja, aber man hat jetzt ein mögliches Gesicht zu der Frau und infolge dieser Gesichtsrekonstruktion werden insgesamt 20.000 Flugblätter verteilt, aufgehangen, sodass in der Folge auch die ersten Hinweise eingehen. Und zwar gibt es den Hinweis, dass in der Gegend rund um Altena ein Wanderzirkus unterwegs ist, bei dem Zwillingsmädchen aufgetreten sind, die der Frau sehr ähnlich sehen. Und in letzter Zeit sei nur noch eins der Mädchen aufgetreten, in sehr enger Begleitung des Vaters. Die Polizei geht diesem Hinweis nach, trifft aber, Gott sei Dank, beide Mädchen wohlauf an. Diese Spur hat sich also damit dann erledigt. Eine weitere Zeugin will gehört haben, dass ein Zuhälter sich damit brüstet, eine Prostituierte bei lebendigem Leib verbrannt zu haben. Zu diesem Hinweis findet man sehr, sehr wenige Informationen. Es soll wohl so gewesen sein, dass diese Spur nach Polen geführt hat. Die Polizei sagt aber letztendlich, das ist ein Gerücht gewesen, da ist nichts dran. Ein weiterer Hinweis kommt von einer Taxifahrerin, die behauptet, sie habe die Frau mit drei anderen männlichen Personen transportiert, aber auch dieser Hinweis führt zu nichts. Danach passiert jahrelang nichts. 10 Jahre später, 2008, wird der Fall von Kriminalhauptkommissar Frank Hamann von der Polizei Hagen nochmal neu aufgenommen. Hamann liest sich ein, verschafft sich vor Ort in Bergfeld einen Eindruck, spricht mit Anwohnern, und auch die Taxifahrerin von 1998 wird noch einmal vernommen. Sie erzählt nun ein bisschen mehr als noch 10 Jahre zuvor. Sie gibt zu, damals nicht alles erzählt zu haben, aus Angst vor möglichen Tätern. Sie gibt Folgendes zu Protokoll. Einige Tage vor dem Leichenfund, rund um das Schützenfest in Altena, habe sie drei Männer und eine Frau im Taxi befördert. Die Frau mit dem Strassstein auf dem Zahn sei ihr sofort aufgefallen. Sie habe die Frau und die drei Männer mitten in der Nacht zum Bergfeld gefahren. Zwei Männer habe sie in ihrer Rolle identifizieren können. Einer sei der Vater, einer der Bruder gewesen. Das Quartett habe in einer fremden Sprache miteinander gesprochen. Und am Waldrand seien die vier ausgestiegen. Kriminalhauptkommissar Frank Hamann glaubt nicht so recht an diese Geschichte, wie er bei Aktenzeichen XY am 26.07.2023 berichtet. Er sagt in der Sendung, dass die umfangreichen Ermittlungen ergeben hätten, dass die, Zitat, Beobachtung nichts mit der Tat zu tun hat. Er führt das nicht weiter aus, aber ich finde, wir müssen nachher dringend über diese Taxifahrerin reden, da das, was sie zu Protokoll gegeben hat, an vielen Punkten ziemlich gut ins Bild passt. Insgesamt läuft die Ermittlungsarbeit aber wieder ins Leere. 15 Jahre später, im Mai 2023, startet nun die Kampagne Identify Me und der Fall der Leiche vom Bergfeld ist Teil dieser Kampagne. Es gibt neue Informationen. Nach 25 Jahren hat eine Dame von der Universität Freiburg, Frau Witwer-Backofen, eine neue Gesichtsweichteile-Rekonstruktion angefertigt. Dabei wird die Weichteildicke an bestimmten Punkten des Schädels im Grunde genommen nachvollzogen, so wie du das eben auch schon beschrieben hast, Fabian. Das Ergebnis ist ein klares, gut zu erkennendes Gesicht und auch die Beschreibung der Frau konkretisiert sich.
Es handelt sich um eine circa 18 bis 22 Jahre alte Frau. Da sind wir auch jetzt relativ sicher. Aufgrund der neuen Gesichtsweichteile-Konstruktion wurde das nochmal bestätigt und festgestellt. Die Frau war circa 45 Kilo schwer, hatte eine Schuhgröße von 33 bis 35, war etwa 1,55 groß und hatte dunkle Augen und dunkles bis rotbraunes Haar, zumindest zum Tatzeitpunkt.
Genau. Wie bereits erwähnt, war der Fall am 26.07.23 schon mal Thema bei Aktenzeichen XY. Die neue Rekonstruktion wurde da präsentiert und im Anschluss gingen 20 bis 25 neue Hinweise ein. Einen guten Monat später, am 16. August diesen Jahres, ist der Fall erneut bei Aktenzeichen XY. Dieses Mal wird der Fokus auf den Strassstein gesetzt und man sucht konkret nach Zahnärzten, die sich vielleicht daran erinnern können, sowas platziert zu haben. Es gehen wohl auch mehrere neue Hinweise ein, aber wir sind wieder an dem Punkt, den wir eben schon besprochen haben. Man weiß einfach nicht so genau, ob dieser Stein halt in Deutschland platziert wurde oder möglicherweise in einem anderen Land. Also ist der beispielsweise in Rumänien angebracht worden, dann sieht die Lage schon wieder ganz anders aus, weil wir einfach nicht wissen, wie Ende der 90er Jahre Strasssteine in Rumänien so eingesetzt wurden. Also war das auch an irgendeinen Zahnarzt gebunden oder man weiß es halt nicht so genau. Plus, man muss in Deutschland sich natürlich auch die Frage stellen, ob es überhaupt solche Akten, wenn es überhaupt aktenkundig war, ob es die heute überhaupt noch gibt, weil es einfach viele, viele Jahre natürlich her ist.
Man darf ja auch nicht vergessen, wenn das ein Wanderzirkus wirklich gewesen ist, dann kann es ja überall im Prinzip eingesetzt worden sein. Also es muss ja noch nicht mal in Deutschland oder Rumänien gewesen sein, es kann ja überall gewesen sein. Also keine Ahnung, ich sag mal europaweit vielleicht sogar.
Ja, es kommt immer drauf an, ne? Also wie ja zumindest Daniel weiß, habe ich ja mal bei einem Zirkus gearbeitet. Die Tourroute ist ja nachvollziehbar. Okay, ich habe nicht bei irgendeinem Feldwald- und Wiesenzirkus gearbeitet, sondern bei einem etwas größeren Projekt, aber trotzdem ist die Tourroute ja nachvollziehbar. Auch bei so einem typischen Dorfwanderzirkus, und die kennen wir ja auch noch aus unserer Kindheit, in meinem Heimatdorf, da sind die auch immer regelmäßig vorbeigekommen, ne? Und haben dann da irgendwie auf dem Dorfplatz ihr Zelt aufgeschlagen und ihre Veranstaltung durchgezogen. Und man hat sich dann gefragt, was sind das für Menschen, wo kommen die her? Da ist so der Hauch von der großen, weiten Welt irgendwie so durchs Dorf geweht. Aber wie gesagt, das ist trotzdem ja irgendwie nachvollziehbar.
Fabians Paradiesvogelhaftigkeit war durchaus auch vor knapp 20 Jahren bereits ausgeprägt. Und für all euch da draußen eine kleine Anekdote unserer Freundschaft. Wir haben gemeinsam studiert, sehr viel Zeit verbracht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine gemeinsame WG und haben aber durchaus häufig in deiner alten WG einen kleinen Umtrunk veranstaltet. Und ich erinnere mich noch dran, wie du dann sagtest, wie wir telefoniert haben und du warst eine Zeit lang in Berlin. Und dann sagst du, ich arbeite jetzt im Zirkus. So aus dem Nichts heraus. Das war durchaus unterhaltsam. Das hat eigentlich auch schon alles ausgesagt. Und ja. Ich muss mich immer wieder an diesen Moment erinnern.
Es war dann so geil stille postmäßig, weil mich dann irgendwie ein ganz anderer Kumpel angerufen hat, am selben Tag oder am nächsten Tag, und irgendwie meinte, wie, du arbeitest im Zoo? Und ich so, Daniel hat gesagt, du arbeitest im Zoo.
Nein, das Ding ist, es war ja durchaus ein riesiger Zirkus, mit dem du gearbeitet hast, aber das weiß man ja so nicht. Und als du dann sagst, ja, ich arbeite im Zirkus, da habe ich mir das auch irgendwie kleiner vorgestellt. Und ich habe mich gefragt, was genau machst du da? Bist du jetzt der Löwenbändiger, der Clown oder, keine Ahnung, platzierst du die Sitze? Was machst du da? Stehst du am Einlass? Bist du der Türsteher oder bist du der starke Mann, der neben so einem kleinen gewachsenen auftritt oder so?
Ja.
Kurze Aufklärung für die Zuhörerschaft. Ich war beim Cirque du Soleil. Das ist so ein weltweit agierender Akrobatik-Zirkus. Und ich habe da in der Küche gearbeitet tatsächlich. Ja, also ich habe nicht gekocht, aber ich habe Prep-Cook. Also ich habe so ein bisschen so die Sachen vorbereitet. Also Gemüse geschält, Sachen geschnitten, Geschirr gespült, die Küche aufgeräumt, halt so eine Scheiße. Also, aber Cirque du Soleil war eine sehr, sehr geile Sache. Man konnte sich die Veranstaltung umsonst angucken. Es war illustres Promi-Volk zu den Veranstaltungen da. Ich habe ganz witzige Menschen live gesehen, von denen ich gedacht hätte, dass ich ihn niemals live sehe. Olivia Jones wollte mit mir tanzen nach der Premiere vom Cirque du Soleil in Berlin. Ich hatte Angst, weil die einfach einen Kopf größer ist als ich, ne? Okay. Okay, lange ist es her.
Ja, Respekt für dein Selbstbewusstsein. Du warst einfach so ein fieser Küchenknilch und hast gesagt, ich arbeite jetzt beim Zirkus. Also.
Das ist alles eine Frage des Marketing.
Das Ding war, ich habe in Berlin gewohnt und ich brauchte einen Job. Und meine damalige Freundin hat als Platzanweiserin da einen Job gehabt. Und die meinte, es sind noch Stellen in der Küche frei. Und ich hatte überhaupt keine Erfahrung mit Großküche, aber ich habe es so getan. Und deswegen haben die mich eingestellt und ich habe es offensichtlich ganz gut gemacht.
Also ich weiß auch, dass du sehr zufrieden warst. Und ich glaube, du hast es auch recht lang gemacht, ne? War das nicht auch so, dass du überlegt hast, da zu bleiben? Oder mit dir noch irgendwie zu touren oder sowas?
Ich bin ja noch einmal weitergezogen und ich wollte dann weiter touren, aber das Ding war, ich hätte dann sehr lange auf Tour gehen müssen und ich habe das dann abgewogen und habe dann entschieden, dass meine Beziehung dann wohl darunter leiden oder auch sterben würde, wenn ich 1,5 Jahre auf Tour gehe und durch einen Ozean getrennt bin quasi von Deutschland. Hätte ich zu dem Zeitpunkt gewusst, dass 5 oder 6 Monate später sowieso Schluss ist, wäre ich wahrscheinlich mitgegangen, aber das weiß man im Voraus ja nicht.
Was wäre, wenn der Fabian das gemacht hätte? Was meinst du?
Den hätten wir nie wieder gesehen.
Dann gäbe es diesen Podcast vielleicht.
Nein, nicht. Der wäre weg gewesen. Also ich weiß nicht, wo er jetzt wäre, aber ja, die Frage ist
interessant. Ich glaube, Fabian wäre selbst irgendwie ins spielende Geschäft eingestiegen.
Ja.
Drahtseilartist oder irgendwie sowas.
Nee,
Feuerspucker.
Ich hätte fast Stoff für einen True Crime Podcast produziert während dieser Zeit und dann müssen wir zurück zu deinem Fall gehen. Und zwar war das so, wir waren nicht direkt bei dem Zirkus angestellt, wir waren über so eine Art Zeitarbeitsfirma, über so einen Vermittler bei diesem Zirkus eingestellt. Der Deal war, dass man nach 3 Wochen den ersten Lohn bekommen sollte und dann wöchentlich. Und nach 5 Wochen war immer noch kein Geld da und ich war langsam so ein bisschen pumpig. Und mein Küchenchef war ein ehemaliger Fremdenlegionär. Und ich habe dann zu ihm gesagt, dass ich diesem Vermittler, diesem Typen, der uns Leihkräfte quasi gemanagt hat, dass ich dem jetzt gerne mal auf die Fresse hauen möchte, weil mein Geld immer noch nicht da ist. Und er meinte zu mir, ach, auf die Fresse hauen ist scheiße. Ich zeig dir, wie man eine Bombe baut mit den Sachen, die wir in der Küche haben. Ich so, nein, ist okay.
Ja, du hättest dich ja an den Kartoffeln bedienen können oder so. Also wenn das Geld schon ausbleibt, dann verhungert wärst du nicht.
Hab ich immer. Das war insofern der fairste Job der Welt, weil die haben wirklich vom Feinsten gekocht. Also die Athleten wurden wirklich verwöhnt. Ja, es gab kein Preislimit, es gab nur das Beste vom Besten. Und ich durfte jeden Tag mitnehmen, was ich möchte, für mich und für meine WG. Ich habe in der 5er-WG gewohnt. Auch an Getränken. Also ich bin jeden Tag damit mit irgendwie 2 Sixpacks Heineken und einem Rucksack voll Essen rausgegangen. Jeden Tag. Also es war geil, wirklich.
Ja, aber letztendlich die Rolle, die du bekommen hättest, wäre der Typ, der in so einem geringelten Einteiler versucht, ganz schwere Gewichte hochzuheben, natürlich gnadenlos genau. Scheitert und dann einfach
von so dem... in so einem Badeanzug, ne? So ja, super genau. Eingeschnitten.
Ja, und dann kommt, ich weiß, das Eis ist dünn, aber ich sag's trotzdem, dann kommt so ein Kleinwüchsiger und hebt das Ding hoch und du siehst einfach alt aus. So wäre es gewesen.
Das Eis ist dünn, tatsächlich, aber wenn man schon so die Klischee Schublade aufmacht, finde ich dieses Bild in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt hier über den Fabian sprechen und seine Paradiesvogelhaftigkeit durchaus angemessen. Ich glaube, das werden uns unsere ZuhörerInnen durchaus auch zugestehen.
Ja, das Ganze wäre daran gescheitert, dass wenn man schon so eine Rolle in so einem Zirkus einnimmt, dann braucht man auch einfach einen kolossalen Schnäuzer. Und
Das ist wahr.
Eben.
Habe ich nicht. Ich habe keinen Bartwuchs.
Ja, schönen Dank, dass ich jetzt irgendwie versuchen soll, die Kurve zu kriegen. Also das...
Wo sind wir überhaupt stehen?
Hoffnungsloses Unterfangen.
Ja, wir also sind da... Also heute ist wirklich Abschweifen auf höchstem Niveau, würde ich sagen.
Ja, ich versuche nochmal ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen. Wir sind an der Stelle stehen geblieben, dass wir im August 2023 nochmal bei Aktenzeichen XY der Fall nochmal da war und es eben darum ging, konkret nach Zahnärzten zu suchen, die möglicherweise diesen Strassstein angebracht haben, aber außer ein paar Hinweisen ist da auch nicht viel bei rumgekommen. Im September 23, gar nicht so lange her, vor 3 Monaten etwa, scheint plötzlich Bewegung in den Fall zu kommen. Die Polizei ist mit 2 Spürhunden im Bereich des Fundortes unterwegs. Ziel ist es, den Weg der Leiche nachzuvollziehen. Tim Sendler, der Pressesprecher der Polizei in Hagen, gibt an, dass man den Hunden wohl Geruchsproben aus dem Kiefer der Leiche vorgehalten hat. Und ich war etwas überrascht, aber offensichtlich ist es so, dass auch nach 26 Jahren es wohl noch möglich ist, dass die Hunde Spuren finden. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass am Bergfeld die Hunde plötzlich Fährten aufgenommen haben, jedoch unterschiedliche. Ein Hund ist in Richtung Altena gelaufen, der andere in Richtung einer anderen kleinen Stadt namens Werdohl. Altena könnte deshalb vielleicht Sinn machen, weil die Leiche von dort möglicherweise gekommen ist. Werdohl könnte Sinn machen, da die Tote im Leichenwagen in Richtung Autobahn transportiert wurde und das ebenso dann grob Richtung Werdohl ist. Die Routen sind wohl genau dokumentiert worden und der Pressesprecher gibt dann auch nochmal zu Protokoll, dass sie sich an jeden Strohhalm klammern, den sie finden können. Und ich glaube, das spiegelt auch den Ermittlungsstand insgesamt einfach wider. Es gibt wenig Dinge, wo man nochmal ran könnte, wo man nochmal sagen könnte, da ist noch irgendwie Ermittlungspotenzial. Das wirkt alles ziemlich, ziemlich ausermittelt. An einem weiteren Tag, da war nicht so ganz herauszufinden, an welchem Tag im September das gewesen ist, sind die Hunde nochmal im Einsatz gewesen, haben dann an Häusern am Bergfeld ein Anzeigeverhalten beziehungsweise eventuelle Auffälligkeiten angezeigt. Daraufhin wurden wohl alle Bewohner der letzten 25 Jahre überprüft oder man hat zumindest überprüft, wer in den letzten 25 Jahren dort gewohnt hat. Jedoch seien auch da die Ermittlungen ins Leere gelaufen. Die Polizei zeigte sich insgesamt enttäuscht von diesem Einsatz, da das einfach nicht zielführend gewesen ist, sodass die Staatsanwaltschaft letztendlich auch entschieden hat, dass die Hunde nicht nochmal eingesetzt werden. Der von euch angesprochene Mike Mattis vom Podcast Licht ins Dunkel, der hat eine Bilanzfolge zu Identify Me veröffentlicht, in der er eben berichtet, dass er Anfang November nochmal mit Tim Sendler von der Pressestelle der Polizei Hagen gesprochen hat und da ist wohl der aktuelle Stand so, dass seit der Beginn der Kampagne von Identify Me bezogen auf die Bergfeldleiche etwa 180 bis 200 Hinweise eingegangen sind, aber letztendlich, es sind alle Hinweise abgearbeitet, der Fall gilt als ausermittelt. Aktuell ist man dabei oder war man dabei, den Abschlussbericht zu schreiben. Ja, und das ist der Stand heute im Dezember 2023.
Und das ist ja auch nicht viel, ne? Also 180 Hinweise klingt jetzt super viel, aber wir haben manchmal mit Cold Cases zu tun, wo irgendwie 2, 3, 4, 5.000 Hinweise eingehen, 20.000 Hinweise und selbst das nicht ausreicht. Also 180 Hinweise ist eine sehr, sehr dünne Hinweislage, ne? Und je nachdem, was das für welche waren, ist es auch wirklich nicht viel für die Ermittler zum Anpacken.
Ja. Was ich mich frage, ich meine, man darf nicht vergessen, das ist 26 Jahre her, ne? Was ich mich jedoch frage ist, wenn es keine Vermisstenmeldungen aus der Umgebung gab, man wird aber doch dennoch nachvollziehen können, welche Unternehmer, welche Fahrgeschäftanbieter, welche, keine Ahnung, Fressbutenanbieter, was auch immer, dort während dieses Schützenfestes vor Ort waren. Und jetzt will ich damit sagen, man kann doch daher da vielleicht verschiedene Spuren auch legen und verfolgen, um herauszufinden, ob dort vielleicht eine Vermisstenmeldung geäußert wurde. Denn wenn dem so sein sollte, dann ist es doch so, dass diese Unternehmer ja nicht alleine angereist sind, sondern vielleicht mit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wie viel auch immer Leuten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann alle dicht gehalten haben, wenn dann eine junge Frau verschwunden ist. Also irgendjemand muss doch auch mal vielleicht einen vermissten Fall gemeldet haben.
Ich hake mal kurz ein. Also was so offizielle Auskünfte angeht, ich habe ja auch viel Zeit in der Gastro verbracht und da ist auch viel über Schwarzarbeit gelaufen, ne, und viel über unangemeldete Leute. Und ich glaube, gerade in so einem Schaustellergewerbe, da läuft noch mal mehr oder lief auch vor 30 Jahren, 25 Jahren noch mehr über unangemeldete Kräfte. Da ist es dann umso schwerer, irgendwie eine Spur zu finden, weil natürlich die Arbeitgeber sich hüten werden, irgendwas zu sagen, weil dann müssten sie sich ja der Steuerhinterziehung bezichtigen, auch wenn die vielleicht verjährt ist, ne? Und wenn das dann vielleicht dann noch diesen Hintergrund hat, so irgendwie Leute, die hier keiner vermisst, in Anführungsstrichen, ne, vielleicht so fahrendes Volk, Menschen vom Balkan, Flüchtlinge vom Balkan, dann auch so im Familienkontext und die Tochter verschwindet dann und Vater und Bruder ziehen halt irgendwie so weiter und die sind vielleicht auch nie gemeldet oder so, ne? Da fragt halt keiner nach, da kräht kein Hahn nach, so traurig das auch ist, ne? Und Das würde auch erklären, warum diese Person einfach nicht identifiziert wird. So sagen wir, das ist vielleicht eine Frau vom Balkan, wo damals Krieg geherrscht hat. Da sind dann im Krieg vielleicht auch irgendwelche Aufzeichnungen verloren gegangen, ne, über ihre Identität. Und hier fragt halt niemand nach der Person, weil die offiziell vielleicht niemals hier war.
Nee, genau, ne? Richtig, das ist auch so. Ja. Was ich sagen möchte ist, dass sollte es aus diesem, diesem Milieu der Fahrgeschäftbetreiber und so weiter und so fort, sollte dieses Opfer dort verortet werden können, dann bedeutet das, dass es gleichzeitig den Kreis der Mitwissenden erhöht. Es ist dann nicht nur so, dass vielleicht, weiß ich nicht, zufällig eine Person verschwunden ist und sich ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt fragt, wo die Person hin ist oder so. Aber nein, es ist viel eher so, dass dort eine gewisse Mannschaft an Menschen aufgetreten ist, um eben dieses Geschäft zu veranstalten. Und wenn dann eine Person fehlt, lass uns sagen eine von 20, dann fällt das auf. Das bedeutet, wir wissen, dass es eine gewisse Zahl von Menschen geben muss, die wissen, dass ein Mensch verschwunden ist.
Ja, vielleicht dazu. Also wenn man vielleicht davon ausgeht, dass die Frau wirklich aus einem Roma-Kontext stammt, dann meine ich zu wissen, dass Roma-Familien, die Familie und der Zusammenhalt der Familie das Allerwichtigste ist. So, und vielleicht ist es ja so, dass die Frau gegen irgendetwas, vielleicht gegen irgendeine Verhaltensregel, gegen irgendeinen Kodex. Ich glaube auch zu wissen, dass Roma-Frauen einen ganz klar definierten Platz innerhalb dieser Familie haben. Und der ist weit entfernt von einem selbstbestimmten Leben, in dem sie sich selber vielleicht aussuchen können, wen sie heiraten möchten oder was sie vielleicht gerne mal machen möchten. So, und möglicherweise ist es ja so, dass diese Frau aus diesem Kontext stammt. Vielleicht hat sie sich in welcher Art auch immer so verhalten, dass sie der Familie vielleicht Schande gebracht hat, dass sie die Familie, vielleicht den Ruf der Familie beschmutzt hat, und daraufhin vielleicht einfach dieses Schicksal erleiden musste. Ja, das könnte halt eine mögliche Erklärung sein.
Ich finde, dass ist nachvollziehbar, denn, entschuldige Fabian, dann kommt nämlich dieser Aspekt der Züchtigung, den du eben ins Spiel gebracht hast, Fabian, durchaus zum Vorschein und auch diese extreme, grausame Brutalität der Ermordung ist in so einem Kontext irgendwie einbettbar, würde ich sagen.
Das wollte ich gerade zur Sprache bringen, dass das eventuell, also das muss jetzt nicht unbedingt eine Sinti- oder Roma-Familie sein, also es gibt ja auf dem Balkan generell, ich habe neulich noch einen Bericht gesehen über Ehrenmorde in Albanien, also es gibt da ja generell teilweise auch noch so eine Ehrenmord- und Blutrache-Kultur, die es hier halt nicht gibt in der Form oder nicht mehr gibt in der Form. Das ist wie gesagt auch nicht verallgemeinernd, aber die gibt es da in Teilen. Wenn das so eine Ehrenmordgeschichte sein sollte, dass diese Frau gegen irgendeinen Kodex verstoßen hat und deswegen bestraft wird, genau darauf wollte ich gerade hinaus, dann sind wir wieder bei diesem Züchtigungsfaktor und dann ergibt das vielleicht auf so eine ganz perverse, verdrehte Art auch Sinn, dass der Vater sie dann nimmt, in Anführungsstrichen, um ihr zu zeigen, dass das sie eben nicht selbstbestimmt ist, sondern dass er über sie bestimmt.
Absolut, absolut, ja.
Also es fällt mir schon schwer, diesen Gedanken zu formulieren, weil es halt so abwegig und ekelhaft ist, aber es gibt halt Menschen, die ticken so.
Ich meine,
so.
Wir begeben uns wieder in so eine sehr, sehr, sehr spekulative Dimension. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, wenn wir diesem Narrativ folgen, dann muss es aber doch irgendwo registrierte Buchungen von Anbietern gegeben haben, die dieses Schützenfest um ihre Angebote bereichert haben.
Man weiß halt nicht, wie das damals gelaufen ist.
Es gibt, ja, aber es gibt doch auf jeden Fall einen Anbieter, jemand, der quasi als Veranstalter dort letztendlich die buchhalterischen Dinge geklärt hat. Ne? Also vielleicht war es auch die Stadt Altena, ich weiß nicht, wer das macht. Aber so eine Person muss doch zumindest wissen, wer alles vor Ort war. Und dann kann man doch erstmal herausfinden, ob überhaupt diese Geschichte mit Osteuropa und Rumänien und Wanderzirkus, was auch immer wir uns jetzt hier irgendwie zusammengedacht haben, ob das überhaupt Sinn ergibt. Denn es besteht ja immer noch die, sagen wir mal, Variante B. Und es waren einfach nur, in Anführungsstrichen, Personen von ganz woanders, die zufälligerweise auf Durchreise waren oder den Ort kannten, was auch immer, die aber einfach mit diesem Schützenfest nichts zu tun hatten.
Ja, aber die Tatsache, dass sie ja offensichtlich bis zu ihrem 15. Lebensjahr eben in Rumänien oder in einem anderen osteuropäischen Land verbracht hat, deutet ja schon darauf hin, dass es eben nicht die Familie aus Dortmund-Wambel ist, die mal eben nach Altena fährt, um die Tochter zu entsorgen. Also
kann es trotzdem sein, kann es trotzdem sein. Es muss halt nur, also diese Verknüpfung, finde ich, zum Schützenfest ist dann vielleicht nicht gegeben. Aber es kann dann trotzdem eine Familie sein, irgendwie mit einem osteuropäischen Hintergrund, die irgendwo, ob jetzt in Nordrhein-Westfalen oder sonst wo, lebt und ansässig ist, die da involviert gewesen ist. Kann es ja theoretisch gewesen sein.
Das Schützenfest kann natürlich auch purer Zufall sein, ne? Und wir müssen natürlich auch der Möglichkeit eine Chance geben, dass tatsächlich selbst der Ablageort purer Zufall ist. Ne? Auch wenn wir jetzt rausgearbeitet haben, dass das unwahrscheinlich ist, aber das Szenario, dass ein Täter irgendwie Landstraße fährt und rumgurkt, bis er irgendwie was ganz, ganz Isoliertes findet, ist nicht so abwegig. Ne? Also man muss das immer im Hinterkopf behalten. Es muss nicht unbedingt der Ortsbezug
herrschen. Also was halt gegen die Theorie spricht, dass es eine in Anführungszeichen normale Familie ist, die irgendwie in der Gegend ansässig war, ist ja einfach die Tatsache, dass niemand diese Frau zu kennen scheint. Also die scheint ja keine Schule besucht zu haben, sie scheint nicht arbeiten gegangen zu sein. Möglicherweise ist sie nicht mal irgendwo in irgendeiner Form registriert gewesen. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir über eine Frau reden, die irgendwie aus so einem Kontext von so einer Art Parallelgesellschaft entstammt.
Ich denke, das Gefühl haben wir alle, ne? Und vielleicht war es auch tatsächlich so. Was ich mich vorhin noch gefragt habe, ich erinnere mich auch, ich meine gut, wir sprechen hier von 1997, ich erinnere mich an die frühen 90er Jahre, als, wie du eben auch meintest, Fabian, es relativ viele, also es war so die Zeit unserer Jugend, also unserer Kindheit, schrecklich anfangenden Jugend, als es relativ viele Flüchtlingsheime auch gegeben hat und man halt diese Flüchtlingswellen auch erlebt hat aus Jugoslawien. Und was ich mir eben noch gedacht habe, ist, dass möglicherweise die Person eben auch vielleicht dort zuzuordnen ist und eben nicht unbedingt jetzt bei einem Betrieb, bei irgendeinem Zirkusbetrieb, sondern vielleicht war sie in einem Flüchtlingsheim untergebracht, vielleicht auch in der Nähe und vielleicht ist da irgendwas auch fehlgeschlagen bei den administrativen Stellen, sodass es gar nicht aufgefallen ist, dass sie auf einmal verschwunden ist.
Ja, das ist denkbar. Wir haben ja eingangs über die Frage auch spekuliert, ob die Täter oder der Täter ortskundig war oder ortsfremd. Was halt, wenn man sich die Gegebenheiten vor Ort klar macht, ist, dass der Fundort der Leiche bei genauerer Betrachtung eigentlich gar nicht so clever ist, da der sehr nah an den Häusern ist. Also das ist, man muss sich das vorstellen als sehr, sehr abschüssiges Gelände. Und man fährt diese Serpentinstraße hoch und kurz bevor man oben auf der Kuppe auf die Häuser trifft, geht es linker Hand in einen Waldweg, der ist auch nicht asphaltiert, da ist so eine Schranke, da sind Schottersteine und es geht rechts. Und rechts, das ist wirklich nur ein kleiner Waldweg und da wurde die Leiche gefunden. Und das sind vielleicht maximal 30 Meter von den Wohnhäusern entfernt. Das heißt, wenn ich auf die Idee komme und wirklich ortskundig bin und sage, ich verbrenne da einen Menschen, dann muss ich damit rechnen, dass jemand aus diesen Häusern das Feuer sieht. Also eigentlich ist dieser Tatort gar nicht so clever gewählt, was eher dafür spricht oder sprechen könnte, dass die Täter eben doch nicht ortskundig gewesen sind, sondern vielleicht waren sie doch ortsfremd, haben diesen Ort zufälligerweise gefunden. Also denkbar ist das.
Es gibt vor allen Dingen, weil es verbrannt wurde.
Ja, es ist nicht. Also die Polizei geht davon aus, dass sie bewusstlos dahin gebracht wurde. Also die Polizei geht auch davon aus, dass die Vergewaltigung im Vorfeld stattgefunden hat. Aber der Fundort der Leiche ist definitiv eben auch die Stelle, wo sie mit Benzin übergossen wurde und angezündet wurde. Und das wollte ich gerade noch sagen. Es gibt rund um diese Gegend Bergfeld gibt es wirklich noch deutlich entlegenere Orte, die nicht 30 Meter von Häusern entfernt sind. Also wenn ich da jemanden verschwinden lassen möchte, dann gibt es deutlich cleverere Orte.
Ja gut, das spricht wirklich dafür, da hast du recht, ja. Ich kann mir wiederum kaum vorstellen, dass dort, ich meine, selbst wenn sie bewusstlos war, aber wenn es dort dieses Feuer gegeben hat, dann kann ich mir so schlecht vorstellen, dass Leute, die 30 Meter weiter gewohnt haben, das nicht mitbekommen haben. Es sei denn, sie waren alle auf dem Schützenfest.
Oder in ihren Betten.
Genau, es kommt ja auch auf die Uhrzeit an, ne?
Also wird man davon nicht wach? Ich meine, sie war bewusstlos, aber ich meine, wurde sie nicht durch das Feuer dann auch wach oder ist sie bewusstlos geblieben? Das frage ich mich an der Stelle. Das wird man wahrscheinlich schlecht beantworten können.
Das wird man schlecht beantworten können, aber es gibt ja eine Funktion des Körpers, dass bei starkem Schmerz auch eine Ohnmacht eintritt. Also ich kann mich erinnern an ein Schulfest bei uns am Gymnasium, wo es eine Kletterwand gab und ein Lehrer ist abgestürzt von dieser Kletterwand und ist auf seinen Füßen gelandet und hat sich quasi beim Aufprall beide Knöchel gebrochen, also hat quasi seine ganzen Fußknochen gebrochen und ist quasi on impact umgefallen, bewusstlos, eben weil das so ein starker Schmerz war und das dann so eine Schutzfunktion des Körpers ist, dass...
Also so, dass sie gar nicht aufschreien konnte, das wäre jetzt nämlich mein Gedanke gewesen.
Ich kann mir vorstellen, dass das bei so einer krassen Nummer mit Verbrennen, dass das vielleicht auch passiert, ne? Man sollte meinen, dass dann dieser Fight-or-Flight-Reflex einsetzt, dass du halt auf jeden Fall hellwach bist und versuchst zu entkommen, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass man dann vielleicht auch in so eine Ohnmacht fällt.
Wir dürfen nicht vergessen, sie hatte den Nylonstrumpf um den Hals. Das heißt, möglicherweise ist sie ja vorher einfach schon zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden.
Ja, und hat eventuell auch gar keine Luft mehr gehabt, auch selbst wenn sie wach war, um zu rufen, weil der vielleicht festgezogen war, ne? Und wie gesagt, als Nachbar merkst du das eventuell nicht, dass dann 30 Meter weiter ein Feuer brennt. Auch wenn wir ja in unserer allerersten Folge gelernt haben, was für ein krasser Scheiterhaufen im Endeffekt gebaut werden muss,
um eine Leiche wirklich
zu verbrennen. Aber das ist ja auch hier komplett, und hier kommt es ja gar nicht zum Tragen, weil sie ist ja eben nicht vollständig verbrannt. Im Gegenteil, ne? Also es war jemand am Werk, der das eben nicht wusste. Aber woran ich kurz denken musste, ist, dass du eingangs erwähnt hast, dass du an diesem Auffindeort ja auch schon mal vorbeigefahren bist, weil der Navi dich daher gelotst hat. Und so, also natürlich gab es Ende der 90er noch keine Navis, glaube ich zumindest. Nee, gab es nicht. Aber so kann es ja dann doch sein, dass derjenige da vorbeigekommen ist, weil es ja eben keine hundertprozentig abwegige Strecke ist und dachte, oh, super abgelegen und dann vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass er sehr nah an diesen Häusern war. Ne? Also Steffen hat schon recht, es spricht für einen bestenfalls oberflächlichen
Ort. Vor allem, wenn man sich vielleicht nochmal an die Taxifahrerin erinnert, die ja angibt, dass sie nachts eine Gruppe dahin gefahren hat. Gut, das ist gleich nochmal eine Sache, wo wir auch nochmal drüber sprechen sollten. Deswegen nochmal einen Schritt zurück. Vielleicht ist die Frau auch anders dahin gekommen, aber es ist ja höchstwahrscheinlich so gewesen, dass die Frau einfach mitten in der Nacht umgebracht wurde. So, und ich glaube auch, dass es möglich ist, dass man gedacht hat, okay, dieser Ort ist geeignet, wir sind abgelegen und man hat die Häuser gar nicht wahrgenommen, weil alles dunkel ist, weil alle Menschen in ihren Betten liegen und schlafen. Und die sind ja auch, also die Täter, gar nicht bis nach oben gefahren. Also, ne, und wenn man diese Serpentinenstraße halt hochfährt, es gibt vorher keine Möglichkeit, links oder rechts abzubiegen, die gibt es nicht. Da, wo die Leiche gefunden wurde, das ist die erste und in meiner Erinnerung auch die einzige Stelle, wo man überhaupt von dieser Serpentinenstraße abbiegen kann. Der nächste Exit ist oben bei den Häusern. Also deswegen, es ist schwierig wirklich zu sagen, ob diese Täter sich vor Ort ausgekannt haben oder nicht. Einerseits spricht natürlich dafür, dass man sagt, okay, das findet man nicht mal eben so, das ist so abgelegen. Auf der anderen Seite, ne, vielleicht haben sie sich eben doch nicht ausgekannt. Vielleicht sind sie einfach durch die Gegend gefahren, von der Autobahn runter und haben durch Zufall dieses Waldstück entdeckt.
Glaubt ihr beide, dass es mehr als einen Täter gegeben hat?
Das Einzige, was man, den Anhaltspunkt, den man ja wirklich hat, sind die Berichte der Taxifahrerin. Und die besagt ja eben drei Männer, eine Frau.
Also genau, es gibt ja im Prinzip keinen Anhaltspunkt sonst. Ne? Also glauben, ob es mehr als ein Täter ist, das ist sehr, sehr schwierig, weil die Tat natürlich grundsätzlich nicht von einem Täter verübt werden könnte. Ne? Also eine junge Frau vergewaltigen. Wir wissen nicht, ob diese Vergewaltigung oder dieser Sex, dieser inzestuöse Sex in Verbindung mit dem Tod steht. Also gehen wir mal davon aus, würgen mit dem Strumpf, versuchtes Verbrennen und halt eben dann zurücklassen der Leiche, das kann halt auch eine Person. Die Frage ist halt, warum hätte diese Taxifahrerin lügen sollen? Ja, warum sollte die so eine Begebenheit erfinden? Also kann man schon davon ausgehen, dass da höchstwahrscheinlich drei Männer und eine Frau diesen Ort aufgesucht haben und einfach die offensichtlich auch familiär verbandelt waren. Ne? Also da irgendeine Familiengeschichte ausgetragen wurde. Und dann ist man eben wieder schnell bei so einer Blutfäden-Ehrenmordgeschichte.
Steffen, was sagtest du noch? Das waren Vater, Bruder und wer noch?
Die Taxifahrerin hat angegeben, dass sie nur die beiden in ihrer Rolle identifizieren konnte.
Und die dritte Person war?
Den dritten Mann, da ist ihr nicht klar gewesen, wer das gewesen sein kann. Ich sag mal so, bei der Taxifahrerin...
Man kennt das zum Beispiel auch. Man kennt das von anderen als Ehrenmord gelabelten Taten, dass oft auch dann tatsächlich die Brüder von der Frau, die in Anführungsstrichen Schande gebracht hat, dazu bewegt werden, diesen Mord zu begehen. Also das ist kein ganz weit hergeholtes Szenario. Ne? Das ist oft so, dass das Oberhaupt, dann der Vater, der Onkel, was weiß ich wer, auf die Brüder einwirkt, im Sinne von, du bist der Mann, du musst die Ehre der Familie wiederherstellen, die deine Schlampenschwester, sorry, jetzt, also das war jetzt sehr plakativ gesagt, ne, genommen hat. Mit welchem Verhalten auch immer. So. Also dieses Szenario, dass da Vater und Bruder mit waren und vielleicht dann noch so ein Einpeitscher-Onkel, der dann so sagt, so ey, ihr müsst jetzt, ne?
Wie weit entfernt hat die Taxifahrerin nochmal die vier angeblich rausgelassen? Das würde mich mal noch interessieren.
Sie sagt direkt am Waldrand.
Also schon direkt quasi am Fundort.
Zumindest nicht weit davon entfernt.
Also ja. Ich glaube nicht, dass sie diese Geschichte erfunden hat. Ne? Und gleichzeitig würde es mich sehr interessieren, wie dann die Kommunikation stattgefunden hat. Denn hier sind wir wieder bei dem Punkt der Ortskundigkeit oder eben nicht. Haben sie gesagt, lasst uns jetzt einfach mal hier raus, weil sie eine Zeit lang gefahren sind? Oder was war die Ansage? Was war der Wunschort? Was bringt uns irgendwie in den Wald, dort, wo uns niemand findet? wisst ihr, wie ich meine? Es ist ja schon durchaus eine legitime Frage, was dann irgendwie der Wunsch war. Und auf der anderen Seite würde es mich interessieren zu erfahren, wie die Situation innerhalb dieser vier Personen war. Also sie wird ja vielleicht auch berichten können, ob es dort irgendwie Streitigkeiten gegeben hat. Klar, ich weiß auch, viele Menschen aus dem Ausland, die der deutschen Sprache nicht kundig sind, die hören uns zu und denken, wir meckern die ganze Zeit, weil sich das so laut anhört. Umgekehrt denken wir das bei vielen südländischen Sprachen, im Spanischen zum Beispiel, denkt man, die meckern die ganze Zeit, dabei tun sie es nicht, weil sich eine Sprache vielleicht hart in mancherlei Ohren anhört, aber nichtsdestotrotz wird man doch ein Gefühl dafür haben, haben die sich jetzt gestritten oder nicht. War es der jungen Frau bewusst, wohin sie gerade gefahren wird und wie ist sie damit umgegangen? Das sind ja alles so Feinheiten eigentlich bei dieser Story, die total relevant sind.
Genau, das weiß man alles nicht. Was halt bei der Taxifahrerin, bei der Aussage ein bisschen fraglich ist, ist ja, wie kriegen die nochmal Benzin mit dahin? Also man steigt ja nicht in ein Taxi ein und hat einen 5-Liter-Kanister Benzin in der Hand. Das ist ja wirklich auch eine Frage, wie ist das Benzin dahin gekommen? Und wir erinnern uns daran, neben der Leiche ist ein Reifenabdruck gefunden worden. So, und wenn man jetzt...
Aber Benzin kann beispielsweise auch in irgendwelchen PET-Flaschen in Rucksäcken mitgeführt worden sein. Das würde dann gar nicht großartig auffallen. Ja? Also beispielsweise. Und der Reifenabdruck muss nichts mit der Leiche zu tun haben. Das kann natürlich... Also es ist natürlich sehr wahrscheinlich aufgrund der Auffindesituation, dass der Reifenabdruck zur Leiche gehört, aber es ist nicht auszuschließen, dass der vielleicht schon da war und zufällig diese Leiche dann dorthin fabriziert wurde und das einfach ohne Kontext miteinander da nebeneinander.
Also es gibt halt natürlich auch die Möglichkeit, dass die Täter im Vorfeld schon ein Auto an der Stelle geparkt haben. So, weil man muss ja auch nachts vom Bergfeld erstmal wieder wegkommen. Also, ne, das ist die erste Herausforderung. Das Auto hat den fantastischen Vorteil eines Kofferraums. Da kann ich problemlos einen Kanister Benzin verstauen. Die Leiche war unbekleidet. Ich kann möglicherweise auch die Kleidung mitnehmen. Was mir dann nicht so passt bei der Geschichte ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein fremdes Auto, das wäre da aufgefallen. Also, wenn die das jetzt mal, keine Ahnung, wenn die das am Nachmittag da abgestellt hätten, ich glaube, und das war mein Eindruck vor Ort, dass das so eine Gegend ist, wo jedes Fenster Augen hat. Und wenn du da, glaube ich, 30 Meter vor deinem Haus ein Auto abstellst, das fällt auf, das wird gesehen.
Ja, aber hier spielt vielleicht wieder der Schützenfest-Kontext eine Rolle.
Ja, es wird auch wahrscheinlich der einzige Grund oder die einzige Möglichkeit sein, ne?
Ja, das ist möglich, ja.
Also das Auto kann da gestanden haben, weil einfach eh keiner zu Hause war. Das war entweder von den Tätern oder dem Täter brutal gut berechnet oder einfach der Zufall hat dem sowas von die Eier geleckt. Für meine Ausdrucksweise. Also der ist einfach vom Glück geküsst worden, dieser Mensch, ja, so ist eleganter. Dass einfach er diese Tat begangen hat mit dieser Vorbereitung des Abstellen des Autos.
Auf der anderen Seite hat er ja letztendlich auch sich nicht wirklich Mühe gegeben, irgendwelche Spuren zu verwischen. Also natürlich, wir nehmen an, er hat den Strassstein entfernt, er hat die Leiche verbrannt, aber er ist ja nicht mal offensichtlich sicher gegangen, dass die Leiche komplett verbrennt.
Die Frage ist ja auch, die sich mir stellt, haben sie jetzt das Feuer irgendwann gelöscht? Haben sie es einfach ausbrennen lassen? Wie lange brennt so etwas? Die Leute, auch alle, die beim Schützenfest waren, werden ja irgendwann in der Nacht nach Hause gekommen sein. Vielleicht am nächsten Morgen, in den frühen Morgenstunden. Aber wie kann das sein, dass die an dieser Stelle vorbeifahren und nicht merken, dass dort ein kleines Feuer vielleicht noch ist, wenn es nicht ausgemacht wurde? Dann ist halt die nächste Frage, warum wurde dieser Strassstein entfernt? Beziehungsweise wann wurde er entfernt, wenn die Leiche vielleicht ohnmächtig war? Das ist ja auch nochmal eine relevante Frage. Konnte der Strassstein dort vielleicht gefunden werden? Ist er dort verschwunden oder wurde der mitgenommen? Warum wurde er überhaupt entfernt? Waren die so clever zu erkennen, okay, man könnte anhand des Strasssteins vielleicht irgendwie was erkennen oder ist er einfach durch Zufall abhanden gekommen, irgendwann vorher? Was ich mich noch frage ist,
Ich denke, dass der Strassstein nicht entfernt wurde, um die Identifikation zu erschweren. Weil man hat ja das Feuer und man ist vielleicht davon ausgegangen, dass das Feuer alles vernichtet und hätte man so weit gedacht zu sagen, okay, der Strassstein könnte zur Identifikation führen, hätte man auch die Zähne ausgeschlagen. Ne? Ist jetzt natürlich sehr brutal, aber hätte man getan. Ich denke, dass der entweder schon vorher gefehlt hat, vielleicht beim Essen abgefallen ist bei irgendwas, dass der gar nicht im Kontext der Tat entfernt wurde. Oder dass man den entfernt hat, klingt jetzt richtig beschissen, aber weil man dachte, man kann den zu Geld machen. Ja, so viel, also, dieses Verzehren der Identität, glaube ich, spielt da gar keine Rolle. Und wie lange brennt so ein Feuer? Also aus Camping-Erfahrungen sage ich dir, so eine Glut, eine geile Glut, brennt die ganze Nacht, aber so die Flammen, die brennen relativ schnell runter, wenn du nicht nachlegst, ne? Und wenn du nicht gewöhnt bist, ein Holzfeuer zu machen, auch das aus Erfahrung, als jemand, der viele, viele Holzfeuer gemacht hat, dann unterschätzt du, wie schnell das runterbrennt. Ich kann mir vorstellen, dass man da ein Feuer gemacht hat und dachte, dass das diese Leiche vollständig verbrennt und einfach unterschätzt hat, wie schnell das runterbrennt und wie viel Material eigentlich nötig ist, um eine Leiche wirklich vollständig zu verbrennen. Und dann während des Brandes sich einfach vom Acker gemacht hat, ob jetzt mit einem Auto oder zu Fuß oder wie auch immer. Und es ging dann einfach deutlich schneller aus als gedacht. Und die Glut, klar, die hat dann noch ewig geschwelt, aber das siehst du dann aus 30 Meter Entfernung im Nachbarhaus nicht mehr, ne?
Aber wir haben Juni, ne? Und erfahrungsgemäß, man sagt zwar im Sauerland immer schön, man bemerkt den Sommer daran, dass der Regen wärmer wird. Aber möglicherweise war ja die Umgebung auch einfach trocken. Ne? Und das ist ja auch so eine Frage, die man sich stellt. Warum greift so ein Feuer nicht auf die Botanik über?
Ja gut, das wissen wir nicht. Wir kennen die Witterungsverhältnisse nicht. Wir wissen nicht, ob es vielleicht vorher mehrere Tage geregnet hat, sodass viel feucht war, das wissen wir nicht. Aber ansonsten, also klar, wenn es jetzt eine super trockene Periode war und sehr ausgedörrt, dann hätte es höchstwahrscheinlich auf die Botanik übergegriffen, wenn es eine vernünftige Größe gehabt hätte. Es sei denn, man hätte eine Abgrenzung geschaffen, der berühmte Steinkreis beispielsweise vom guten alten Lagerfeuer. Ne? Ich gehe einfach davon aus, dass es nicht so trocken war, wie man jetzt vielleicht denkt, weil das einfach in diesem Kontext am meisten Sinn ergibt, meiner Meinung nach.
Vielleicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, Steffen, aber sicherlich kann ich mir vorstellen, dass die Ermittlungen auch in diese Richtung gingen. Weißt du, ob es irgendwie in irgendeiner Weise kontrolliert wurde, ob irgendwo in Deutschland junge Frauen abhanden gekommen sind, die irgendwie in dieses Opferprofil gepasst hätten?
Das weiß ich nicht, aber da gehe ich von aus. Das ist leider meine etwas unbefriedigende Antwort dazu.
Nee, ist gar nicht schlimm. Also ich denke mir, dass es auch sehr schwer ist zu recherchieren. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Polizei in die Richtung auch gedacht hat. Jedenfalls, wenn das ausgeschlossen ist, dass eine junge Frau in Deutschland verschwunden ist, die dort reinpassen würde in dieses Profil, dann, finde ich, können wir wirklich an diesem Gedanken mehr oder minder festhalten, dass es vielleicht Menschen aus dem Ausland waren und gegebenenfalls eben im Zuge dieser geschäftlichen Tätigkeiten oder sowas unterwegs waren. Denn ansonsten wäre ja eine verschwundene Frau in Deutschland registriert worden. Und dann hätte man eventuell eine Verknüpfung gefunden und vielleicht auch durch die DNA-Proben und sowas wäre man vielleicht weitergekommen.
Ja, aber letztendlich auch diese DNA-Fragen ins Ausland, die sind ja alle ins Leere gelaufen. Und ich kann mich daran erinnern, dass der Polizeihauptkommissar Hamann von der Polizei Hagen ja auch gesagt hat, wir haben eindeutige DNA-Spuren. Das heißt, wenn man einmal weiß, wer die Frau ist, dann kann man vielleicht auch möglichst unkompliziert und schnell herausfinden, wer einfach der Täter ist, weil es gibt diese DNA-Spuren, es gibt diese Übereinstimmungen. Ne, und das ist ja auch letztendlich auch ein Grund, weshalb ich diesen Fall einfach so unglaublich spannend finde, weil ich denke, jedes Mal, man hat so viele Informationen, natürlich hat man auch ganz viele Fragezeichen, aber es muss doch möglich sein, mit dem, was man hat, herauszufinden, wer diese Frau ist.
Ja, der einzige Anhaltspunkt für mich ist wirklich die Buchung von Anbietern, die bei diesem Schützenfest tätig waren. Das scheint für mich der einzige Schlüssel zu sein, der jetzt hier zur Verfügung steht.
Ja, und der ist ja, wie gesagt, aus bereits erwähnten Gründen eher auch problematisch. Und mit dieser DNA-Spur, da sind wir jetzt beispielsweise wieder beim Jugoslawienkrieg. Ich weiß, ich schieße mich sehr auf dieses Szenario ein, ja. Aber wir erinnern uns, 1991 beginnt der Krieg in Jugoslawien und aus dem Staat Jugoslawien werden einfach diverse Teilrepubliken, Albanien, Kosovo, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Serbien, Montenegro. Da ist unheimlich viel aufgesplittert, da sind zentrale Datenerfassungen, falls es sie gegeben hat, verloren gegangen. Die hatten im Krieg auch einfach was anderes zu tun, als irgendwelche Anfragen von deutschen Polizeibehörden zu beantworten. Ja. Da ist unheimlich viel im Umbruch gewesen. Und ich bin irgendwie bei diesem Szenario, dass unsere Tote da ihre Wurzeln hat oder da ihre Identität herkommt. Ne? Und es gibt da diesen Bezug zu Rumänien, aber das ist auch gar nicht so super weit hergeholt. Ne? Das ist ja auch irgendwo auch Balkan, direkte Nachbarschaft, ne? Und es kann gut sein, dass es da irgendwelche familiären Beziehungen vielleicht gab, hin und her gezogen wurde, was weiß ich was, vielleicht tatsächlich fahrendes Volk. Keine Ahnung, es ist so für mich erklärbar, dass auch so personenbezogene Daten und Anfragen einfach nicht bearbeitet wurden und verloren gingen, einfach weil da Krieg geherrscht hat, ne? Und das ist ja kein kleiner Konflikt gewesen, ne? Das ist ein handfester Krieg, der sich über 10 Jahre gezogen hat und wo auch wirklich, wie gesagt, aus einem Land diverse Teilrepubliken geworden sind. Ich war 2004 in Kroatien mit meinem damaligen Mitbewohner, der daherkam, und da waren selbst Jahre danach noch Spuren des Krieges allgegenwärtig. Ne? Du hast noch immer Einschusslöcher in Häuserfronten gehabt, zerbombte Häuser und was weiß ich was, ne? da ist einfach dann, wie gesagt, solche Anfragen, identifizier mal bitte diese DNA, die geht da einfach unter. Ne?
Osteuropa ist groß. Und nur weil es in Jugoslawien, oder weil es diesen Jugoslawienkrieg gegeben hat, unter Beteiligung vieler Nationen, also heute, es gab die Aufsplittung, heißt es ja noch lange nicht, dass das irgendwas hier mit dem Fall zu tun hat. Unser Anhaltspunkt, unsere Verbindung, die wir hier verknüpfen, ist ja rein durch diesen durch dieses Schützenfest gegeben. Und das heißt also, für mich ist es viel relevanter zu fragen, gibt es Anbieter dort, Unternehmer, die dort vor Ort waren, die möglicherweise aus einem osteuropäischen Land, welches auch immer, ob es jetzt aus dem alten Jugoslawien war oder auch nicht, oder aus Rumänien, die eben von dort kamen. Wisst ihr, wie ich meine? Ansonsten hat dieser Jugoslawienkrieg erstmal gar nichts mit dem Fall zu tun.
Ja, aber der Rumänien-Bezug kam ja aus der Isotopenanalyse. Rumänien, wie gesagt, als Teil des Balkans, deswegen habe ich da den Bezug hergestellt. Ne? Also klar, der Jugoslawienkrieg ist kein gesicherter Fakt.
Es sei denn, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, wir gehen doch nochmal in die Richtung Flüchtlingsheime oder so. Asylunterkünfte, die zu dem Zeitpunkt möglicherweise in den umliegenden Ortschaften oder in Altena selbst irgendwie vielleicht stationär irgendwie auf die Beine gestellt wurden, dann würde diese Verknüpfung für mich auch sinnvoll sein.
Wir müssen aber auch davon wegkommen, dass wir sowas wie ein deutsches Melderegister in den Staaten von Südosteuropa zum damaligen Zeitpunkt einfach voraussetzen, ne? Also auch eine Rumänin, also wie gesagt, man muss jetzt gar nicht den Jugoslawienkrieg erwähnen, Rumänien war kurz davor auch vom Umbruch betroffen, der Diktator Ceausescu ist abgesetzt worden und die Republik Rumänien hat sich gegründet aus einer sehr pro-sowjetischen Diktatur heraus, da war auch sehr viel im Umbruch, also diese junge Frau, die offensichtlich Teile ihres Lebens in Rumänien verbracht hat, Bulgarien, auch ein Land, das mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich aus diesem Griff der Sowjetstaaten gelöst hat und pro-Europa orientiert hat, aber wo sicherlich auch immer noch nicht solche Vorgänge wie Geburtenkontrolle, Erfassung von Menschen dem europäischen Standard genügen. Ne? Also wir reden von der Periode von vor 25 Jahren, wo gerade diese Region Balkan krassen Umbrüchen unterworfen war, ne? Und wo man nicht mit der heutigen Brille drauf gucken darf und sagen darf, Deutschland 2023 oder Deutschland 1997 von mir aus funktioniert so und so, das ist auch allgemeingültig für Rumänien, Bulgarien, Mazedonien, nee, was weiß nicht. Ich
und deswegen
was.
Deswegen ist für mich die zentrale Frage, wurde die junge Frau irgendwo in Deutschland registriert? Ob bei der Einreise, weil sie vielleicht so ein fahrender Zirkus waren mit der Familie und mit wem auch immer, oder vielleicht bei einer Flüchtlingsunterkunft, und hier sind wir so ein bisschen bei diesem Jugoslawien-Szenario, oder wie auch immer, wurde sie irgendwie in Deutschland registriert? Das ist für mich so die zentrale Frage, denn ich glaube, die Suche in Osteuropa bei diesen verschiedenen Geburtenregistrierung, wie auch immer. Das ist eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Das glaube ich auch, zumal ja einfach auch der Zerfall der Sowjetunion ja auch nicht so lange her gewesen ist. Und ich glaube, dass die 90er Jahre, ob das jetzt auf dem Balkan ist oder eher so in diesen ehemaligen Sowjetregionen, das waren mit Sicherheit keine Jahre zum Zuckerschlecken. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man, ne, sollte das Mädel dann eben aus einem dieser Staaten mit ihrer Familie oder vielleicht auch alleine, das weiß man ja alles nicht, nach Deutschland gegangen sein, dann könnte man in der Heimat eben erzählen, ne, dass die Frau hat ihren Weg gegangen, die hat es gemacht und deswegen taucht die hier in der Heimat nicht mehr auf. Sollte sie jemals in Deutschland in irgendeiner Form registriert worden sein, wovon ich nicht ausgehe, und ist dann plötzlich weg, dann könnte man ja den deutschen Behörden auch irgendeine Geschichte erzählen, von wegen, die ist zurückgegangen in ihre Heimat und dann sind die aus dem Radar und dann findet man die auch nicht mehr wieder.
Ja, zumal sowas mit Sicherheit auch nicht überprüft wurde. Wie gesagt, es gab gerade in Deutschland ja viele, also als ich in Kroatien war 2004, habe ich unheimlich viele Kroaten kennengelernt, die Deutsch gesprochen haben, weil die eben als Flüchtlinge hier waren in den 90er Jahren. Es gab eine ganz, ganz große Community von Flüchtlingen vom Balkan. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass da irgendwie großartig kontrolliert wurde, okay, der ist gekommen, ist der wieder weg. So, also wie Steffen gesagt hat, ne, wenn man dann dem Umfeld hier erzählt hat, die Person XY, ja, die ist halt wieder nach Hause gegangen, in Anführungsstrichen, dann ist das halt so. Ne? Es gab halt keine sozialen Netzwerke zu dem Zeitpunkt, wo man in Kontakt geblieben wäre. Ne? Kontakt aufrechterhalten war damals generell noch analoger. Also du hast halt irgendwie telefoniert oder Briefe geschrieben, aber es gab noch kein massenfähiges Internet oder so, ne? Da kann man halt auch mal eher verschwinden als heutzutage.
Ne? Also das wäre vielleicht noch höchstens die Möglichkeit, an dieser Stelle nachzuforschen, inwieweit es gewisse Diskrepanzen zwischen der Registrierung von Einreisen gab und Ausreisen oder sowas. Eben Einreise von Flüchtlingen zum Beispiel. Gibt es dort Meldungen oder fehlende Rückmeldungen von Personen? Vielleicht würde das diesen Kreis noch mal ein bisschen enger ziehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie das genau ist zu der Zeit, wenn, sagen wir mal, es war irgendwie ein Wanderzirkus aus Rumänien und die sind nach Deutschland eingereist und wurden die mit all ihren Personalien registriert bei der Einreise und gab es nochmal irgendwie so ein Checkout sozusagen beim Verlassen von Deutschland? Wie lief das alles ab? Sicherlich auf Papierweg. Aber wie genau wurde das halt festgehalten? Schwierig wahrscheinlich.
Ja, ich begebe mich nochmal auf dünnes Eis und mache nochmal das Roma-Thema auf, gerade unter dem Blickwinkel von Familienstrukturen und vielleicht Rolle der Frauen. In meinem Wissen ist es so oder war es so, dass teilweise Roma-Frauen auch sehr, sehr jung einfach verheiratet wurden. Das heißt, denen wurde einfach auch ganz klar gezeigt, wo ihr Platz im Leben ist. Und es ist ja denkbar, dass vielleicht die Bergfeld-Frau sich dem widersetzt hat oder versucht hat, mit diesen Strukturen zu brechen oder versucht hat, aus diesem Kontext irgendwie zu fliehen. Und daraufhin eben diese maximale, brutale Tat geschehen ist. Das darf man ja wirklich nicht vergessen. Ich habe da heute Nachmittag nochmal drüber nachgedacht. Natürlich gibt es Fälle, in denen Väter ihre Töchter vergewaltigen. Natürlich gibt es Fälle, in denen Väter ihre eigenen Kinder und damit auch ihre Töchter umbringen. Aber ich finde, wenn es ein und derselbe Täter sein sollte, der erst seine eigene Tochter vergewaltigt, um sie dann anschließend zu würgen, um sie dann mit Benzin zu überschütten und sie dann anzuzünden. Also mir fallen wirklich wenige Dinge ein, die das noch auf einer Brutalitätsskala toppen könnten. So, das heißt, vielleicht hat, wenn es so gewesen sein sollte, und natürlich sind wir ganz, ganz weit im spekulativen Bereich, aber vielleicht... Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich denke noch mal drüber nach.
Es kann natürlich auch sein, dass sie gestorben ist wegen dieser sexuellen Komponente. Also dass sie dafür verantwortlich gemacht wurde, dass der Vater sie missbraucht hat. Sehr, sehr perfide. Sehr perfide, aber manchmal passiert das auch. Ich habe von Fällen gelesen, es gibt einen Fall, ich glaube aus dem Jemen, wo eine Frau vergewaltigt wurde und sie dann die Vergewaltigung angezeigt hat und letztendlich sie zum Tode verurteilt wurde, weil sie ja bestimmt irgendwie dafür gesorgt hat, dass der Mann sie begehrt hat. So, ne? Also in irgendeiner verdrehten Welt kann man auch sowas irgendwie sich zurecht konstruieren. Also diese sexuelle Komponente kann hat drei Möglichkeiten. Entweder sie wurde umgebracht, weil sie vom Vater missbraucht wurde, also als Rache quasi dafür, was super verdreht ist, weil du das Opfer bestrafst und nicht den Täter. Diese sexuelle Komponente hatte nichts mit der Tat zu tun, also dass der Missbrauch vielleicht vorher stattgefunden hat und der Mord dann davon losgelöst war. Oder eben es gab diesen züchtigenden Teil, also du willst dich der Ordnung widersetzen, die wir dir vorgeben, du möchtest dich selbstständig verlieben, vielleicht du willst dich in unseren Strukturen leben, ich zeig dir so, weißt du?
Aber das ja wirklich definitiv, ja, weil er hätte ja auch hergehen können und sagen, okay, ich erniedrige dich, indem ich dich vergewaltige, aber er hat sie danach halt wirklich noch auf brutale Weise umgebracht. Also damit sind ja einfach auch Tatsachen geschaffen.
Das muss nicht zusammenhängen, nochmal, ne?
Also ich habe den Faden auch wiedergefunden. Und zwar ging es mir darum, dass vielleicht, obwohl diese Tat so maximal brutal gewesen ist, und vielleicht hat ja sogar jemand diese Tat mitbekommen, vielleicht hat die Taxifahrerin ja wirklich recht gehabt und sie hat diese Gruppe zum Bergfeld gefahren. Aber vielleicht sagt niemand was, einfach weil in der Kultur einfach die Familie ganz oben steht. Ja, und vielleicht ein Mitwisser genau weiß, mache ich das Maul auf, bin ich der Nächste.
Ja, das Ding ist, das ist halt das letztendlich, worum wir uns die ganze Zeit drehen im Prinzip. Ne? Ob wir, egal wo wir es jetzt irgendwie verankern bei all unseren Hypothesen und oder Vermutungen, es ist ja doch so, dass wir so eine gewisse Mitwisserschaft voraussetzen. Wie gesagt, wenn es jetzt irgendwelche Leute waren, die dort was angeboten haben, also dort am Schützenfest, dann werden das mehr als zwei Personen gewesen sein. Sprich, es wird eine kleine Gruppe von Leuten gewesen sein, die angereist sind und die ganz, ganz klar mitgekriegt haben müssen, dass eine Person von ihnen fehlt und die sich nicht gemeldet haben.
Ja, aber
die nicht der Polizei Bescheid gesagt haben.
Ja, aber weil sie genau wissen, dass hätten sie das getan, wären sie die Nächsten.
Genau, das will ich damit sagen.
Und vielleicht muss es ja auch gar nicht Angst sein, sondern vielleicht kann ja auch der Grund für das Nicht, also des Nichtsagens ja sein, dass die Mitwisser Verständnis haben. Es könnte ja auch durchaus sein, dass sie hergehen und sagen, okay, das, was du mit deiner Tochter gemacht hast, war nicht schön, aber es war notwendig.
Genau, das ist halt zu vermuten, ob wir jetzt bei diesem Szenario sind, dass es Leute waren vom Schützenfest oder von irgendwelchen Flüchtlingsheimen. Oder ansonsten die große Alternative, die für mich im Raum steht, ist halt, und das will ich auch gar nicht kleinreden, das kann ich mir auch vorstellen, dass halt irgendwo in Deutschland ein anderes junges Mädchen verschwunden ist, die vielleicht da reinpassen. Dann, wie auch immer, warum die jetzt zu diesem Spot in Altena gelangt sind.
Ja.
Aber das wäre halt einfach auch eine Möglichkeit.
Ja, viel Raum zu spekulieren.
Total schwierig, ne?
Ich habe es eben schon mal gesagt.
Ich glaube daran, dass das, was die Taxifahrerin sagt, irgendwie stimmt. Also ich wüsste nicht, warum sie das erfinden sollte.
Naja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, warum sie, warum es vielleicht nicht stimmen könnte. Es könnte natürlich möglich sein, dass sie, also ne, der Fakt ist ja, dass die Polizei diesen Schilderungen nicht besonders großen Wert beimisst. Also der Polizeihauptkommissar Hamann hat das ja ziemlich schnell abgekanzelt, so im Sinne von, ja, das passt irgendwie alles nicht. So, ich finde aber, was an der Aussage der Taxifahrerin sehr gut passt, sind, sie beschreibt eine mögliche Gruppe, sie beschreibt einen Zielort dieser Taxifahrt, der alles andere als gewöhnlich ist. Sie hat nicht eine Personengruppe zum Hauptbahnhof gefahren, sondern nach Altena Bergfeld. Und sie kann einen sehr genauen Zeitpunkt benennen. So, und jetzt ist ja natürlich die Frage, warum sollte diese Aussage nicht stimmen? Natürlich ist es denkbar, dass sie sich einfach nur wichtig macht. Möglich. Es kann auch sein, dass sie sich in ihrer Erinnerung vertut. Es ist ja durchaus denkbar, dass sie sagt, oder dass es so gewesen ist, dass die Gruppe stimmt, dass der Zeitpunkt stimmt, aber schlichtweg der Ort nicht. Das macht aus meiner Sicht aber keinen Sinn, weil wie gesagt, an den Bergfeld erinnert man sich. Das ist nicht der Dortmunder Hauptbahnhof. Dann ist es ja denkbar, dass Zeitpunkt und Ort stimmen, aber die Gruppenkonstellation eine andere gewesen ist. Ist möglich. So, es kann genauso gut sein, dass sie sagt, okay, der Zielort stimmt, die Gruppe stimmt, aber der Zeitpunkt nicht. Das macht aber auch keinen Sinn, weil sie sich ziemlich schnell nach dem Leichenfund ist sie ja interviewt worden, befragt worden und sie hat da ganz klar den Zeitpunkt genannt, nämlich rund um das Schützenfest. Es ist theoretisch auch möglich, dass sie selber was mit der Tat zu tun hat. Natürlich völlig abwegig, aber kann man ja auch, also ist ja theoretisch auch denkbar. Vielleicht macht sie auch eine Falschaussage mit Absicht, um irgendjemanden zu schützen. Oder vielleicht weiß sie sogar noch mehr, was sie bis heute nicht gesagt hat. Man weiß es nicht so genau.
Klar, und das wäre natürlich die ultimative Tarnung, ne? Eine Aussage zu machen, die dann als unglaubwürdig abgestempelt wird, aber nicht weiter nachgefragt, warum das so gemacht wurde. Ne? Ja, es ist ein Fall, der unheimlich viel spekulatives Element bietet. Und ja, wir können wirklich nur spekulieren. Wir haben ja kaum greifbare Fakten. So, wir haben einfach diese zeitliche Einordnung des Schützenfests. Wir wissen nicht, ob das eine Rolle spielt. Wir haben die Reifenspur. Wir wissen nicht, ob die eine Rolle spielt. Wir haben im Prinzip eine verbrannte Leiche. Wir wissen ungefähr, wie diese Frau ausgesehen haben muss. Ihr Alter, ihre Größe, ihr Gewicht, ihre Schuhgröße. Wir haben einen fehlenden Strassstein, der keine Rolle spielen muss. Wir haben einen sexuellen Missbrauch durch den Vater, der keine Rolle spielen muss, zwingenderweise in diesem Mord. Ne? Wir haben nicht viel. Wir haben einen offensichtlich Balkan-Hintergrund, rumänischen Hintergrund, der vielleicht eine Erklärung bietet für die Nicht-Identifikation, vielleicht auch Erklärungsansätze für, ja, keine Ahnung, bestimmte Ehrenmordtheorien oder was auch immer, aber wir haben halt an greifbaren Dingen wirklich.
Ja, das ist so.
Mich erinnert diese Taxifahrt so sehr an Eisenherz, ne? So an die Aussage des Taxifahrers. Ja, deswegen glaube ich vielleicht auch daran. Also ich finde es auch ganz, ganz schwer einzuschätzen und mal wieder so schlimm und fatal eigentlich, dass ein Leben ausgelöscht wurde und wir zumindest die Vermutung haben, dass mehr als eine Person darüber Bescheid weiß, aber niemand spricht. Und mittlerweile ist es halt 26 Jahre her. Es wird wahrscheinlich auch niemand mehr sprechen.
Ich glaube, was all diese Fälle vereint, über die wir bisher im Podcast-Kontext gesprochen haben, von unidentifizierten Leichen, von denen keiner weiß, warum sie gestorben sind, ob das jetzt diese junge Frau ist, ob das Jennifer Fergate ist, ob das Fiona Lorg ist, also die Isdal-Frau, ich glaube nicht, in all diesen Fällen nicht, dass diese Menschen unerkannt geblieben sind. Ich glaube, dass es immer irgendjemanden gibt, der weiß, wer die sind und warum die gestorben sind. Aber aus irgendwelchen Gründen, und das haben diese Fälle eben auch alle gemein,
ja, genau,
kommt diese Person nicht hervor. Ja. Und man muss sich dann die Frage stellen, warum? So. Und das ist natürlich auch höchst spekulativ.
Ich würde jetzt auch mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass vielleicht die westliche Berichterstattung, Aktenzeichen XY in der Altener Presse, das ging ja wahrscheinlich auch deutschlandweit zu der Zeit, jetzt hier dieser Podcast, vielleicht an den Personen, die daran beteiligt waren, komplett vorbeigegangen sind. Vielleicht haben sie es gar nicht mitbekommen, dass darüber berichtet wurde.
Klar, also davon ist natürlich immer auszugehen, aber also Aktenzeichen XY forscht ja beispielsweise auch relativ viel im europäischen Nahbereich nach. Ne? Es ist schon schwer, gerade im Zeitalter des Internets, davon auszugehen, dass diese Informationen oder diese Suchaufrufe so komplett an allen Menschen vorbeigegangen sind. Aber natürlich irgendwelche Sauerländer Presseaufrufe, irgendwelche Podcasts, hier gerade dieser kleine Podcast-Kontext, klar, das erreicht die relevante Zielgruppe höchstwahrscheinlich.
Ja, und das sehe ich leider genauso. Nein, es ist ja auch nicht so. Ich meine, ich habe heute Nachmittag im Auto gesessen und habe darüber nachgedacht, was ich antworte, wenn ihr mich fragen würdet, was meine ultimative Theorie dazu ist. Und ich habe keine. Also dafür ist es einfach zu wenig an Informationen. Und ich habe auch, oder was heißt zu wenig an Informationen? Es gibt ja Dinge, die man weiß oder die man annehmen kann. Aber letztendlich ist es dann doch, sobald es nämlich um den Kern der Sache geht, nämlich herauszufinden, wer ist diese Frau, ist man sofort im Bereich der Spekulation. Und dann kommt man auch natürlich nicht mehr weiter.
Ich meine, gut, was man gesichert weiß, ist eben, dass sie höchstwahrscheinlich vom Balkan kommt, Südosteuropa. Und wir wissen eben, dass das eine Zeit des Umbruchs war. In vielen Ländern, viele Staaten, die wir heute so kennen, sich so erst gebildet und gefunden haben. Und das natürlich, wie gesagt, ein Szenario ist, was einfach Ermittlungsarbeit unheimlich erschwert. Das ist schon mal ein Punkt, den wir wissen und den wir haben. Ne? Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass gerade das diesen Fall so verkompliziert hat, dass da eben so viel im Umbruch war. Und dass sie wahrscheinlich dann auch als Flüchtling oder als Mensch hier in Deutschland war, der nicht erfasst war. So, und auch wenn damals natürlich es noch nicht dieses Grenzöffnungsabkommen europaweit gab und die Grenzen noch tendenziell bewacht waren und man sich noch ausweisen musste, natürlich gab es auch damals schon Mittel und Wege, um irgendwie einzureisen, ja, ohne erfasst zu werden. Machen wir uns nichts vor, ne? Totale Sicherheit und totale Zone Grenzen. Ich muss immer lachen, wenn die AfD irgendwie im Wahlkampf dann sowas sagt wie Grenzen zumachen. Totales Abschotten ist eine Illusion, das ist nicht möglich. Und ja, ich, wie gesagt, Das ist für mich so der Ansatzpunkt. Eine junge Frau aus Südosteuropa, aus einem Land im Umbruch, die hier hingekommen ist, ohne erfasst worden zu sein. Aber das bietet natürlich auch nur eine Erklärung ihres Hintergrundes, aber nicht der Tat an sich.
Fakt ist nur, sie wurde mitten in der Pampa gefunden, ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das ist, glaube ich, die große Irritation, die wir alle haben.
Altena Bergfeld ist nicht der Nabel der Welt. Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Altena Bergfeld.
Nicht bös gemeint.
Wir kommen auch mal, wenn wir Hunde haben, bei euch spazieren. Ich habe allerdings zwei Katzen.
Ich habe so das Gefühl, wir kommen hier nicht mehr weiter.
Das ist so.
Und das Größte ist gesagt. Wie seht ihr das? Was machen wir jetzt?
Möchtest du noch eine schöne Geschichte zu Identify.me hören?
Hast du eine auf Lager?
Ja, die Kampagne hatte einen Erfolg. Und zwar nicht in diesem Fall, aber in einem anderen Fall, in einem belgischen Fall, in dem, ich habe das nur kurz nachgelesen, wohl im Juni 92 in Antwerpen eine Frauenleiche entdeckt wurde, die in einem Fluss trieb, offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens, und die konnte nun über die Identify.me-Kampagne tatsächlich identifiziert werden, über in Wales lebende Verwandte. Die haben eine Tätowierung an der Frau wiedererkannt, die die Frau am Unterarm trug, haben sich daraufhin bei der belgischen Polizei gemeldet, und es konnte festgestellt werden, dass es um eine 31-jährige Frau aus Cardiff handelt, die im Februar 1992 nach Antwerpen gezogen war und die nun wieder einen Namen hat, Rita Roberts.
Das ist gut,
ja. Ja, geil. Und das ist genau ja das, was die Leute erhofft haben, als sie diese Kampagne gegründet haben oder gestartet haben, ne? Und ich glaube, so ein Erfolg, auch wenn es halt noch 21 ungelöste Fälle sind, so ein Erfolg, der nährt dann auch so krass die Hoffnung.
Ich meine, gelöst ist der Fall dadurch ja nicht, ne? Man weiß jetzt, welche Frau, man kennt die Identität.
Genau.
Genau, die Identität ist da. Und wenn die Identität da ist, dann kannst du das Umfeld rekonstruieren. Dann kannst du Menschen finden, die sie kannten. Dann kannst du Motive finden. Ne? Das hängt ja alles an der Identität. Das ist ja auch das Problem am jetzigen Fall. Ohne zu wissen, von wem wir sprechen, können wir auch keine Motive finden, keine Menschen finden, die Interesse an diesem Tod haben könnten. Ne? Du hast gefragt, ob ich noch irgendwas sonst irgendwie sagen wollte oder geplant hätte oder so. Ich wollte eigentlich ja heute die Q&A-Session nachholen, die wir mal bei Instagram gemacht haben, wo ich gesagt habe, wir holen das in der Folge nach, weil ich das nicht in der Story machen konnte. Ist natürlich blöd mit Steffen, das ist super langweilig für ihn, und wir sind jetzt auch schon deutlich über 2 Stunden in der Folge. Ich würde sagen, wir bleiben bei Identify.me, bei Bergfeld. Q&A holen wir in der nächsten Aufnahme nach. Was wäre, wenn, haben wir eh nicht. Wenn einer von euch noch irgendeinen Abschweifpunkt hat, dann gerne. Ansonsten ist zu dem Fall an sich, glaube ich, alles gesagt.
Ich denke auch, zum Fall wurde alles gesagt. Wir sind auch, sagt man, abgeschwiffen?
Abgeschweift, glaube ich. Ja.
Abgeschweift, okay, gut.
Wir sind abgeschweift. Aber vielleicht zwischendurch.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich finde das ein bisschen langweilig und auch respektlos dir gegenüber, Steffen, wenn wir jetzt dich hier entlassen, nachdem du hier so ein Mordspaket mitgebracht hast und also einen Fall mitgebracht hast, der es echt in sich hat und wir so tief spekuliert haben, dass wir dich jetzt hier einfach losschicken, ohne ein Was-wäre-wenn zu beantworten. Deswegen habe ich jetzt einfach in all dieser minimalen Macht, die ich jetzt hier in diesem Podcast habe, einfach mal ein Was-wäre-wenn-Fall rausgehauen, und ich überfall dich jetzt einfach mal damit. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich habe das Gefühl, dass das klar geht.
Absolut.
Super. Steffen. Jetzt kommt wieder das Brummen. Steffen, was wäre, wenn du mit einem Promi deiner Wahl ein Trinken gehen dürftest? Wer wäre das?
Taylor Swift.
Der ist gut.
Ja. Du hattest letztens mal bei Instagram irgendwie so eine Fragerunde, wo ich schon mal mit Taylor Swift geantwortet habe. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war. Keine Ahnung, also meine Tochter ist jetzt in so einem Alter, wo sie zum Glück nicht mehr dauerhaft Lieder von Feuerwehrmann Sam hören möchte, bei allem Respekt, sondern sich auch für Popsongs interessiert. Und ich habe irgendwie, also mein Musikgeschmack ist völlig verkorkst. Ich habe eben auf dem Weg nach Hause, ich war noch bei Freunden, WDR 2 laufen gehabt und die machen gerade irgendwie so eine Spendensammelaktion und man kann irgendwie Geld spenden und sich Lieder wünschen und irgendjemand hat den unglaublich geilen Move gebracht und sich DJ Bobo mit Somebody to Dance oder so gewünscht.
Respekt.
Und
Grüße gehen raus.
Ich habe das Radio wirklich voll aufgedreht und habe dieses Lied so sehr geliebt und gefeiert in dem Moment. Also mein Musikgeschmack ist völlig verkorkst. DJ Bobo finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Das gestehe ich jetzt mal hier. So, und was ich eigentlich sagen wollte ist, irgendwie...
Wir sind nicht bei, wie hieß das noch bei Ofenkäse? Guilty Pleasures, ne?
Ja, Grüße an Ofenkäse Crimes, die habe ich auch mal sehr gerne gehört. Und jetzt jedenfalls, meine Tochter hört halt jetzt auch Popsongs und irgendwie dämmerte mir im Laufe der letzten Monate, dass Taylor Swift, glaube ich, ein ziemlich erfolgreicher Star ist. Ich habe das bis dahin nicht so mitbekommen. Und das
ging mir auch so.
Genau, und dann habe ich festgestellt, dass ich viele ihre Lieder tatsächlich ziemlich cool finde. Ja, und deswegen, also wenn ich jetzt ein Promi aussuchen müsste, dann wäre das Taylor Swift.
Ja, das ist, glaube ich, eine relativ unerwartete, aber coole Antwort.
Oder wahrscheinlich
kriege ich... Krieg ich auch das... Was kriegst du?
Vielleicht kriege ich jetzt auch Stress Shitstorm? Mit dem... Ja, Schützen, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kriege ich auch rechtliche Probleme, aber ich würde auch Oliver Pocher nehmen, aber dann würde der Abend einen anderen Verlauf nehmen.
Also ich finde Taylor
Swift... Ich habe mich nämlich vorbereitet, okay, ne, wenn du nämlich okay, jetzt mit ihm zum Like-Dislike um die Ecke gekommen wärst oder so, ne, hätte ich definitiv zwei Dislikes gehabt, nämlich Oliver Pocher, der steht immer auf Platz 1 und Dislike Nummer 2 wären Pfandautomaten, denn ich hasse nichts mehr als Pfandautomaten zu befüllen und dann eben diese Rückmeldung zu bekommen, dass das Pfandsymbol nicht gefunden wurde.
Das ist so lustig, dass du das sagst. Ich hatte das heute noch und ich habe mich
das. Ich eben gefragt, auch und ich hasse
das
es.
Denn jedes ja, das ist Mal. Kaune. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, also heute ist auch relativ. Es war eigentlich mittlerweile gestern, aber ich meine das gleich.
Also beides ist gleichermaßen grauenhaft. Also sowohl der Pfandautomaten als auch Oliver Pocher, wo ich halt immer denke. Es ist so seltsam, dass jemand eine Karriere einfach nur daraus macht, andere Menschen abzuwerten. So, also keinen eigenen Witz oder keinen eigenen Charme oder irgendeinen speziellen Skill bringt, sondern einfach nur eine Giftspritze zu sein. Ne? Aber hey, offensichtlich funktioniert das. Pfandautomaten sind noch beschissener.
Also ich glaube, es gibt bessere Antworten, aber so ganz spontan gesagt, wenn wir schon so weit ins Universum greifen, Eminem. Ich glaube, es könnte durchaus lustig sein. Also nicht nur, dass ich ihn musikalisch über alles schätze. Ich glaube, es ist auch lustig, mit ihm vielleicht mal was zu trinken und sich mal kurz zu unterhalten.
Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, es kommt darauf an, worüber man spricht. Ich glaube, Eminem ist ein krasser Autist und ein krasser Nerd, was Musik und Rap angeht. Ich habe so eine Doku gesehen, The Art of Rap. Da spricht er darüber, wie er seine Rhymes schreibt. Und ich glaube,
deswegen ist es wahrscheinlich nicht die beste
Wahl. Außer Hip-Hop, außer Rap. Ne?
Und tausende bessere Gesprächspartner. Da hast du recht. Jetzt aber ad hoc könnte ich mir vorstellen, es könnte lustig sein, wenn man nicht gerade nur über irgendwelche Reimschemen oder sowas spricht.
Aber ich glaube, mehr kommt da nicht. Ich glaube, der ist ein Genie, aber da kommt nicht mehr. Das ist genau wie du mal irgendwann gesagt hast, du würdest mal irgendwie, ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, du hast gesagt, du würdest mal irgendwie mit Cristiano Ronaldo tauschen oder so, ne? Und ich glaube, das ist super langweilig. Das ist ein Typ, der halt auf totale Selbstoptimierung seiner Leistung irgendwie abzielt und der, glaube ich, kein cooles oder interessantes Leben hat, weil es halt einfach so um Selbstoptimierung geht.
Also ich glaube nicht, dass der Tausch mit Cristiano Ronaldo langweilig wäre, wenn es jetzt hier um 24 Stunden geht. Das glaube ich nicht, weil es ja nicht um die Frage geht, musst du jetzt 24 Stunden lang auf einmal dieses konditionelle Hardcore-Programm durchhalten, sondern idealerweise erwischt man 24 Stunden, indem er was Krasses macht. Ja, sowas wie zum Beispiel im Stadion zu spielen. Sowas halt, ne? Das ist ja das Begehrenswerte, was man zumindest einmal mal erlebt haben würde, was einfach für den Otto-Normalmenschen unerreichbar ist. Und deswegen finde ich den Tausch gar nicht so schlecht. Da muss ich meinem früheren Ich durchaus recht geben. Und wer wäre es bei dir, Fabian? Wahrscheinlich.
Ich habe zwei Antworten, die vielleicht überraschend sind. Tatjana Gsell, das ist so eine ehemalige Society-Lady, die...
zum Zirkus. Ja,
das warte, da schlage ich jetzt den Bogen zurück zu meiner Zeit beim Cirque du Soleil. Die habe ich nämlich bei der Premiere in Berlin erlebt und die kann was am Glas, diese Frau. Und ich glaube, die könnte... Also ich würde meine Meisterin in ihr finden. Und das finde ich schon beeindruckend, wenn ich denke, eine Frau würde mich hart unter den Tisch saufen. Das möchte ich gerne dann erleben. Und George Best. George Best.
Oh, scheiße.
Englischer Fußballer, ich glaube irischer Fußballer tatsächlich. Einer der besten Fußballer, die die Welt jemals gesehen hat. Der erste Fußballer, der tatsächlich mit dem Fußball Millionär geworden ist, aber dann verarmt gestorben ist, in Suppenküchen und Obdachlosenunterkünften gegessen hat. Ich glaube, der war sogar Schotte. Ich glaube, der ist in Glasgow auch gestorben. Und von ihm kommt dieser legendäre Spruch: Den Großteil meines Vermögens habe ich für Partys, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich sinnlos verballert.
Ja, gut.
Und jemand, der so eine Einstellung hat, der muss einfach legendär sein. Muss legendär sein.
Ich weiß nicht. Also ich bin sehr sicher, dass wir alle drei unsere Antworten bereuen werden. Und dass uns im Nachhinein, wenn wir wieder einigermaßen ausgeschlafen sind, bessere Ideen haben. Ich glaube, es gibt weitaus bessere Gesprächspartner.
Ja, safe. Aber es ist, das ist jetzt so der erste Impuls, ne? Also es gibt natürlich unheimlich viele Promis, mit denen ich gerne mal mich unterhalten würde, ne? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, das müssen ja jetzt nicht unbedingt Leute sein, die man jetzt hart sympathisch findet. Aber ich glaube wirklich, so ein Abend mit Angela Merkel ist interessant, weil es einfach eine Person ist, die so, weil es einfach jemand ist, der hat, das ist eine intelligente Frau, die über lange Jahre das Land geleitet hat, ne? So, aber ja, wie gesagt, ich glaube so vom Sympathiefaktor, also ich weiß halt, mit wem ich nicht trinken würde, das ist was anderes, ne? Aber
ja, das ist das, weil das wäre jetzt meine Frage, vielleicht können wir es dadurch ausgleichen. Mit wem würdet ihr nicht trinken? Können wir nicht sagen?
Ich will nicht so einen.
Dafür sind wir zu
öffentlich. Nee, ich will auch nicht so diesen billigen Anstrich. Ja, okay. Ich will nicht so diesen billigen Lester-Anstrich bekommen. Aber es gibt natürlich Leute, die mir da sofort einfallen, wo ich denke, boah, nee, würde ich sofort den Raum verlassen, wenn die Person reinkommen würde. Auch wenn es halt eine prominente Person ist, ne?
Ja, hast du recht. Okay. Ja, dann, das ist so. Das unter uns. Also jeder behält es für sich.
Ich würde es ja nach der Aufnahme unter uns ausdiskutieren.
Ja, ich werde total unruhig schlafen heute, weil ich mit meiner Antwort so wenig zufrieden bin. Vielleicht bin ich es doch am Ende, ich weiß es nicht.
Ich muss gleich erstmal meine Mails checken, ob ich schon eine Post von Pochers Anwälten habe.
Abmahnung direkt.
Wir übertragen ja zum Glück sind wir hier nicht live.
Wer weiß.
Ja, du hast ja nichts Schlimmes gesagt und wie gesagt, das ist auch keine also das Ding ist ja, wenn man über Prominente spricht, dann muss man sich immer vor Augen halten, dass man über die öffentliche Figur spricht, ne? Und das Bild, was die in den Medien aufbauen oder was die öffentlich erzeugen, muss ja nicht unbedingt der Realität entsprechen. Ich habe zum Beispiel ganz oft gehört, dass Stefan Raab privat ein ganz anderer Mensch ist als medial, ne? Und es kann ja sein, dass Oliver Pocher,
das glaube ich bei vielen.
Genau, das ist bei vielen. Das ist eine Art Schutzschild. Das ist eine Kunstperson, ne? Und es kann ja sein, dass Oliver Pocher privat ein total angenehmer Mensch ist, der halt auch einen total empathischen und differenzierten Humor hat. Aber das, was er von sich gibt, was er öffentlich zeigt, ist halt etwas, was ich schäbig finde. So, das kann ich halt auch so sagen, ne? Und wie gesagt, ich gehe ja so weit, um zu sagen, ich räume die Möglichkeit ein, dass der richtige Mensch dahinter anders ist, ne? Aber was er zeigt, zeigt er halt, da müssen wir nicht drüber diskutieren, das kann ja jeder Mensch sehen.
Mir sagte mal jemand, ein schlauer Mensch, in Bezug auf die Medienwelt, es geht ums Platzieren und Bleiben. Und ich glaube, dass viele Leute, wenn sie ihre Nische gefunden haben, mit der sie erfolgreich sind, was auch immer es ist, das erstmal ausschöpfen, solange es geht. Und idealerweise niemals gezwungen werden, irgendwie so, weiß ich nicht, so Dschungelcamp-Aktionen oder sowas zu bringen. Und
es ist halt letztendlich auch Business. Die verdienen da ihr Geld mit.
Genau.
Ne? Deswegen bin ich da voll bei dir.
Genau. Also ich meine, auch ein Otto Waalkes zum Beispiel, den ich durchaus lange Zeit sehr gefeiert habe früher, den findet man vielleicht heutzutage nicht mehr so witzig, wie auch immer, weil sich der Humor geändert hat. Aber auch der ist ja mal zum Glück komplett treu geblieben, muss man ja so sagen, ne? Jetzt hat er das Glück, dass er vielleicht halt einen anderen Humor und andere Leute abholt, wie jetzt vielleicht Olli Pocher.
Ja,
Ja, wobei das ja eben auch die Möglichkeit einräumt, dass vielleicht sogar Oliver Pocher im echten Leben vielleicht ein netter Kerl ist.
Klar.
Vielleicht ist er das.
Kann auf jeden Fall sein. Ja, ich bleibe trotzdem bei der Frage, ob jetzt Eminem die richtige Antwort war oder nicht. Ich glaube, ich werde die Antwort heute nicht finden. Bist du denn auch zufrieden mit Taylor Swift, Steffen?
Ja, jetzt nagt der Zweifel auch an mir.
Ja, aber der wird wahrscheinlich noch länger nagen, das kann
Ich
man.
glaube, meine Synapsen haben mir da auch einen Streich gespielt, weil wenn du fragst, also ich habe nur Promi gehört und dann
Ja.
versucht mein biergeschwängertes Gehirn natürlich möglichst schnell irgendeinen Promi-Namen zu finden und das war Taylor Swift.
Ich glaube, das ist
Keine
das
Ahnung,
Problem. Ja, das kann
das
sein.
Ding ist ja bei der Fragestellung, man fragt sich ja, also wenn ich mit jemandem was trinken gehen möchte, dann möchte ich eine gute Zeit haben, dann möchte ich mich unterhalten, dann will ich Spaß haben, dann will ich lachen. Ja,
Genau.
weiß ich doch nicht, ob ich das mit Taylor Swift kann.
Nee,
Also
kann auch sein,
vielleicht ist die auch einfach stinklangweilig.
vielleicht ist auch Jürgen vom Big Brother der bessere Partner für sowas.
Oder DJ Bobo.
Oder DJ
Also
Bobo,
ich
ja.
weiß auf jeden Fall nur eins. Auf meiner Liste der potenziellen Saufgefährten steht Jürgen von Big Brother relativ weit hinten. Dann, also DJ Bobo würde, René Baumeister aus der Schweiz würde deutlich weit vorne stehen. Und wie ich mal dessen Ex-Frau kennengelernt habe, erzähle ich euch gleich nach der Aufnahme. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall durch für heute.
Okay, warum denken wir alle und ihr da draußen wahrscheinlich auch, dass das irgendwas mit dem Cirque du Soleil zu tun haben könnte?
Absolut. Die hat
Ja.
auch in der
Oder
Großküche
vielleicht, es
gearbeitet.
hat nichts mit dem Cirque du Soleil
vielleicht hat
zu tun.
Fabian ja. Vielleicht ist das mit dem Großzirkus auch alles nur eine Geschichte und Fabian war wirklich der Gewichtheber.
Der starke August.
Ich bin dafür, dass wir unser Merchandise-Spektrum erweitern um den starken August.
Vielleicht gab es ja auch einen fiesen Catfight zwischen der Frau von DJ Bobo und Tatjana Gesell im Backstage-Bereich des Cirque du Soleil.
Nee,
Wer weiß das denn so
nee,
genau?
nee, das auch nicht. Zum Thema der starke August. Es gibt diese drei Fragezeichen-Folge und die schwarze Katze. Und da ist halt auch, die spielt auch auf dem Jahrmarkt. Und da gibt es eine Figur, Kahn, der Kraftmensch. Ja? Und ich hab das so als Grundschulkind gehört oder so als Kindergartenkind, habe gedacht, so Kahn, der Kraftmensch, geil, will ich sein. So, ne? Das ist so perfekt.
Leute, ich würde sagen, bevor es hier total albern wird, wir haben, glaube ich, schon sämtliche Zeitrekorde geknackt. Ich möchte euch mit der letzten Anekdote gerne in den Feierabend schicken. Damals, als wir noch studiert haben, habe ich mit Kahn, dem Kraftmenschen, morgens um 8 trainiert. Und wie ich eines Tages 5 Minuten zu spät ins Fitnessstudio kam, höre ich nur solche Kraftgeräusche und gucke da so rüber zur Beinpresse. Dort sehe ich den jungen Fabian im Schweiße seines Angesichts, wie er gerade die voll bepackte Beinpresse drückt und obendrauf ein schwerer Gewichtheber stand, weil ihm die 400 Kilo nicht gereicht haben. An dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Steffen, vielen Dank, das war einfach großartig.
Es ist auch einfach eine absolute Frechheit. Es ist auch einfach eine absolute Frechheit, dass Beinpressen zu dem Zeitpunkt bei 400 Kilo aufgehört haben. Das nur nebenbei. Danke fürs Zuhören. Schlaft gut oder guten Tag, guten Morgen, was auch immer, wann ihr uns hört. Vielen Dank, dass ihr da wart. Steffen, geiler Typ. Danke dir für den Fall. Daniel,
Vielen Dank.
dir auch wie immer. Sind wir raus für heute?
Ja.
Dann
Tschö.
ciao.